All my troubles seem so far away. There are places
I wanna be your lover, baby. I wanna be your man.
Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir sind die Zweifach-Nerds. Mein Name ist Paul Gäbler und neben mir sitzt
Johannes Wolf.
Wunderbar, wir sind zusammengekommen zu unserer allerersten Folge. Wer den Res Publica Podcast von mir kennt, der kennt vielleicht auch die Folge 10. Da haben Johannes und ich mal ausprobiert, uns musikalisch und musikhistorisch mit einigen Stücken auseinanderzusetzen. Erzähl mal, was haben wir da gemacht, Johannes?
Wir haben geredet über Stücke, die unmittelbar mit dem Tod der Komponisten zusammenhängen und haben da ziemlich viele Genres einfach bedient und sind da auf ganz interessante Ergebnisse gekommen, wobei ich nachher festgestellt habe, dass nicht alles so ganz korrekt war, und deswegen ist es schön, wenn wir jetzt hier unseren eigenen Podcast haben, wo wir einfach über Musik sprechen können und ganz verschiedene Themen abdecken können und da vielleicht auch einiges wieder gut machen. Aber es war ein tolles Ding und ich habe großen Spaß dabei gehabt. Und deswegen fand ich schön, dass du, Paul, die Idee hattest, daraus einen regelmäßigen Podcast zu machen. Und jetzt sind wir hier. Und du hast ein sehr schönes Intro geschnitten, finde ich.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Man kann es im Intro auch schon ein bisschen hören, womit wir uns heute beschäftigen werden, nämlich mit den Beatles. Das hat sich deswegen angeboten, Johannes, weil du bist absoluter Beatles-Fan. Kann man Beatles-Nerd sagen? Wäre das zu viel? Oder?
Das ist okay. Inzwischen akzeptiere ich da alles zwischen Fanatiker und Nerd, weil ich einfach akzeptiert habe, dass meine komplette musikalische Grundlage auf den Beatles fußt. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich da auch keine Scheu, mich wild bezeichnen zu lassen. Das ist völlig in Ordnung.
Da würde ich ja direkt schon zum nächsten kommen. Könnte man nicht sogar sagen, dass fast eigentlich alle Popmusik, die wir hören, auf den Beatles mehr oder weniger fußt oder beruft?
Finde ich schon, ja. Ich meine, natürlich sind das die Ausdrücke oder die Äußerungen von Leuten, die natürlich auch sehr überzeugt von den Beatles sind. Es gibt bestimmt auch Gegenthesen. Es gibt auch Leute, die sagen, die Beatles haben den Rock'n'Roll geklaut, ne? Also, oder haben ihn weiß gemacht oder was auch immer. Trotzdem, es ist ein so enormer, riesengroßer Einfluss, den wir, glaube ich, alle nicht leugnen können. Auch wenn man sich dann wundert, dass irgendwelche Kanye West-Fans, wenn Paul McCartney mit ihm einen Song macht oder mit Rihanna und ihm, einen Song macht, und dann heißt es ja, ist ja nett, dass Kanye so einen alten Musiker, den keiner mehr kennt, irgendwie supportet. Also das heißt, offensichtlich gibt es Leute, die nichts von den Beatles wissen oder nicht genug von den Beatles wissen, und das wollen wir heute mit diesem Podcast wieder ein bisschen anders machen.
Ja, absolut. Und es gibt viel zu erzählen über die Beatles. Ich glaube, wir fangen erstmal ein bisschen an, über uns zu erzählen. Wir können uns jetzt einfach so gegenseitig ein bisschen interviewen. Johannes, was machst du beruflich? Wie bist du dazu gekommen, jetzt Musikpodcast aufzunehmen? Kennst du dich überhaupt mit Musik aus, oder bist du eigentlich ein totaler Laie, der sich jetzt hier hinsetzt und behauptet, er könnte irgendwas?
Keine Ahnung. Irgendwas zwischen Laie und Liebhaber. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde mich nie als Vollprofi da in der Richtung bezeichnen, aber wir haben beide, glaube ich, dieses enorme Interesse einfach an den Beatles. Und ich habe früher wirklich vor allem so, also mit 11, glaube ich, oder 10 oder 11 Jahren habe ich angefangen, Beatles auf dem Klavier zu spielen, weil irgendwie hatte ich Klavierunterricht, aber halt nur klassische Musik im Klavierunterricht, und habe dann irgendwie gewusst, es gibt Akkorde und es gibt Dreiklänge, die man miteinander kombinieren kann. Und es war recht romantisch, weil ich hatte dann irgendwie dieses Beatles-Buch von meiner Mama. Das war so ein graues Beatles-Complete aus dem Verlag 2001. Ich habe es neulich mal in einem Antiquariat gesehen und nicht gekauft, weil meins ist völlig kaputt. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, Mensch, cool, ich kann hier diese Akkorde drücken, und habe also erstmal ganz simpel, so ganz, ganz rudimentär diese Akkorde gedrückt und die Songs, die ich eben kannte, dann nachgespielt und nachgesungen. Und das, also darauf fußt so viel von dem, was ich heute mache. Und das ist ja natürlich irgendwie Chöre leiten, dirigieren, ein bisschen Orchesterleitung. Ich habe Musiktheorie studiert, habe also ziemlich viel Gehörbildung auch gemacht und so weiter. Das heißt, genau Musik zugehört. Und dieses genaue Zuhören und dieses Rausfinden, okay, was machen die da wirklich, das kam alles durch die Begeisterung der Beatles. Und da haben sozusagen meine Eltern dran Schuld, weil sie diese Platten zu Hause hatten. Mein Vater irgendwie mit 14 oder 13 Abbey Road gekauft hat, was damals irgendwie rauskam. Boah. Und also, ne, und dann haben die Eltern, die mussten dann als kleine Kinder, mussten die Eltern immer die Platten dann umdrehen, das durften wir nicht machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so war, aber ne, ich weiß, dass du auch so ein Vinyl-Schallplattenspieler hast.
Ja, ich bin noch mit Vinyl auf jeden Fall aufgewachsen.
Genau, ne, also wir kennen das noch und ich bin ja auch nach wie vor auf jeden Fall auch Vinyl-Nerd und liebe diese Tradition, irgendwie Sachen
auf den Keller zu legen. Es klingt auch einfach gut. Also es ist ein ganz anderer Sound dann.
Es ist auf jeden Fall ein anderer Sound und ich finde auch, es ist irgendwie, man hat diese Musik irgendwie zum Anfassen, man hat ein riesengroßes Cover, was man angucken kann. Es ist irgendwie mehr Worship, als mal eben auf Spotify durchzuskippen, auch wenn Spotify natürlich genial viele Vorteile hat. Bla bla bla. Jedenfalls haben wir Beatles-Platten damals als kleine Kinder gehört, ich und meine Schwester, und wir haben uns auch Geschichten dazu ausgedacht und so weiter. Also für mich ist es wirklich so eine Urzelle für mein ganzes musikalisches Leben, was ich jetzt so führe. Und ich weiß nicht, was wir noch genauer machen, das können wir ja später noch irgendwie, oder kommt vielleicht später noch durch.
Ja, na, ich würde es noch so Zeit sehen, wie ich zum Beatles gekommen bin oder zum Musik hören.
Ich hätte jetzt gefragt, Paul, wie ist es denn bei dir? Warum bist du Beatles begeistert? Ich habe dich immer als Rolling Stones und The Who-Fan abgespeichert.
Ja, ich habe mir da auch große Mühe gegeben, tatsächlich genau dieses Klischee zu bedienen. Also ich hatte so mit 13, 14, 15 eine unglaublich krasse Stones-Phase. Ich glaube, so die allererste Band, die ich wirklich weggesuchtet habe, wo ich mir dann diskografienweise mich durch die Alben gekämpft habe, war Queen auf jeden Fall. Das war so meine erste richtige, das Mikro sitzt noch nicht so, ja doch, so ist gut. Das war so meine erste richtig dicke Band, die ich gefeiert habe. Und das ist eine tolle Band, um zum Musik hören, zum Anfang damit, weil die Chöre zum Beispiel klingen halt eben ganz nah am Ohr. Also wenn man, und wir kommen ja beide aus Musikerhaushalten, muss man auch dazu sagen. Also wir haben beide Eltern, die alle klassische Musik machen. Und sich halt dann mit so einer Form von Rock-Pop-Musik zu beschäftigen, ist total schön. Und dann kam irgendwann, also
war das nicht so Rebellion auch oder wie?
Also die Stones war
bei mir gar nicht. Also
ich glaube, es war schon irgendwie Rebellion halt in einem, in einem Jahrgang, der dann doch eher irgendwie andere Mucke gehört hat, dann so altes Zeug zu hören. Das war schon eine
Form von Rebellion. Rebellion gegen die eigenen Klassenkameraden. Ja gut, das kenne ich auch.
I know this.
Aber nicht Rebellion gegen die Eltern, weil die Eltern haben diese Musik ja gehört. Eigentlich sind wir total die Muttersöhne, weil wir sozusagen diese Mucke ja hören, die gehört haben. Ne?
Ja, ich wüsste aber auch, dass ich hätte die jetzt nicht mit irgendeiner Musik provozieren können. Das wäre schwierig geworden. Nee, die Stones, also ich glaube, mein Papa hat mich auch daran gebracht. Er hatte so diese alten Amiga-Sampler, diese alten DDR-Platten hat er auf jeden Fall zu Hause. Und Stones fand ich damals irgendwie ein bisschen cooler einfach. Also die waren natürlich dann die aufregenderen Menschen, so mit 14, 15, die sehr viel mehr auf Rebellion auch gesetzt haben.
Heißer Diskussionspunkt.
Ja. Inzwischen bin ich halt eben, also wenn ich jetzt halt mir die Stones-Platten und die Beatles-Platten höre, merke ich sehr schnell, okay, die Stones waren dann doch eher die rüpligeren Musiker halt auch, die nicht so viel Wert auf ein sauberes Zusammenspiel gelegt haben, wo der Dreck gewollt war. Also man hat sich die Aufnahme angehört und gemerkt, okay, das klingt an den Stellen echt scheiße, aber wir lassen das so, weil das ist unser Stil. Und ich glaube, die Beatles waren dann doch einfach die bisschen kultivierteren Musiker, würde ich so im Nachhinein
sagen. Okay, aber trotzdem hast du ja vorgeschlagen, dass wir einen Podcast ausschließlich über die Beatles machen. Das hat ja einen Grund, ne? Oder also was ist dein Grund dafür?
Es war tatsächlich erstmal so einfacher, weil ich glaube, wenn man dann ein Thema macht, ist es generell simpler, darüber vorwiegend zu reden. Und bei den Stones, also sich die ganze Zeit Stones Beatles zu vergleichen, glaube ich, wird auch irgendwann sehr mühselig, zumal man spätestens ab dem Punkt 1970 dann auch keinen Vergleichswert der Beatles mehr hat. Denn die Stones machen bis heute noch Mucke und treten immer noch auf. Und du hast sie auch gesehen in Hamburg, glaube ich, vor ein paar Jahren. Ich habe sie jetzt wirklich ziemlich genau vor einem Jahr in Berlin gesehen im Olympiastadion und war, ich will nicht sagen enttäuscht, das wäre zu viel, aber ich hatte eine andere Vorstellung von einem Stones-Konzert. Und hatte dann doch das Gefühl, okay, die machen das jetzt halt, weil halt die ganzen Fans das die gerne nochmal sehen möchten, aber so richtig also dass die den dran haben, jetzt nochmal auf die Bühne zu gehen und Songs zu performen, weil sie irgendwas darbieten wollen, das habe ich nicht gespürt bei denen mehr. Das ist dann auch eher halt eine große, einfach eine lustige Show so für alle und hat ja auch schöne Seiten. Da sitzt halt dann irgendwie so ein 50-jähriger Mann halt dann vor mir und dreht sich um und ist aber nur total glücklich, dass da jemand, der 30 Jahre jünger ist als er, trotzdem noch die ganzen Songs mitsingen kann. Unter dem Aspekt war das total das schöne Erlebnis, aber ich hatte nicht diesen, also es gibt Konzerte, danach kommst du wieder und siehst die Welt anders und hast eine ganz andere Form von Musik auf einmal erlebt und das war da überhaupt nicht so. Mhm. Also tatsächlich fast eher, also ich denke, okay, das sind halt eben Opis, die halt auf ihrem Renommee halt durch die Gegend touren. Das ist
eine Museumsveranstaltung,
genau,
schon, ne? Ein bisschen,
genau.
Auf jeden Fall. Also das heißt, wir sind schon voll im Thema drin, Beatles versus Stones, weil das einfach offensichtlich eine ganz klare Entscheidung für die eine oder die andere Seite gab, zumindest in den 60er, 70er Jahren. Und seitdem, ich meine, für uns spielt dieser Konflikt ja nicht mehr wirklich eine Rolle, weil das nicht zwei Bands sind, die gegeneinander spielen. Die Beatles sind seit 1970 aufgelöst und die Stones gibt es immer noch. Also von daher ist es für uns eigentlich auch schon Historismus, ja, über diesen Konflikt zu sprechen. Es gibt diese lustige Postkarte, wo im Altersheim so Opis gegeneinander kämpfen,
yeah,
und Beatles und Stones gegeneinander. So. Also ja, ich finde es aber gut, dass du entschieden hast oder vorgeschlagen hast, dass wir das Thema ausklammern, weil wir dann es wirklich auf den Kosmos Beatles erstmal konzentrieren können und die Stones-Folge wäre dann eine ganz andere wahrscheinlich.
Genau. Und wo wir so ein bisschen hinwollen, wir haben jetzt jeder Clips vorbereitet, beziehungsweise wir bereiten sie dann noch vor. Wir hören uns sowohl Stücke von den Beatles an, als aber auch von anderen Bands, weil wir so ein bisschen gucken wollen, wie weit wirken die Beatles noch nach? Also inwieweit kann man die Beatles noch heute in der Musik, in der Popmusik hören? Wir werden da von Beispielen hören, wo ich sag mal offensichtlicher ist als bei anderen, denn das sind natürlich auch alles sehr subjektive Wahrnehmungen. Also ich habe dir zum Beispiel auch vorhin halt irgendwie dann einen Song gezeigt von einer irischen Indie-Rock-Band, kommen wir später noch zu, wo du auch direkt hattest, aber so richtig deutlich wird es jetzt erstmal nicht.
Ja.
Es geht dann auch viel mehr darum, einfach generell um den Stil, also inwieweit ist einfach schon, also allein schon, wenn ein Sänger mit einem offensichtlichen nordenglischen Akzent irgendwas singt, geht ja, bei mir natürlich sofort diese Beatles-Klappe runter. Deswegen, sind wir, glaube ich, ganz gut beraten, uns einfach da Stück für Stück durchzuhangeln.
Und gleichzeitig, ich habe auch Lust, einfach Sachen einzubringen, die mich jetzt gerade an den Beatles interessieren. Also ich habe wirklich schon sehr, 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 sehr viele Jahre natürlich irgendwie Beatles gehört und mich damit beschäftigt. Und jetzt gerade gibt es so ein paar Sachen, die mich aktuell irgendwie interessieren. Und da, weiß ich nicht, man muss da selektieren, ne? Wir müssen einfach Sachen abkürzen und Sachen irgendwie oder ganz klar punktiert irgendwie auswählen, anstatt jetzt zu versuchen, das große Ganze irgendwie zu erklären oder einen Allgemeinheits- oder wie sagt man, einen umfassenden Anspruch, alles irgendwie abzudecken, haben wir natürlich nicht.
Ja, zumal halt die Beatles auch einfach zu groß sind. Also sich das durch das ganze Material zu kämpfen, wäre schon eine Heidenarbeit. Zum Ablauf unseres Podcasts. Erstmal, wir sind sehr stolz, dass wir, ich glaube, als einer der ersten Podcasts überhaupt im deutschsprachigen Raum Originalclips spielen.
Ist das so?
Ja. Also
wow.
Ich hab halt irgendwie geguckt und ich habe tatsächlich fast keinen Podcast gefunden, also es gibt Musikpodcasts auf jeden Fall, aber die drücken sich alle davor, dann die Original-Tracks zu spielen.
Wollen die einfach nicht bezahlen dafür, oder was ist der Punkt?
Das könnte ich mir vorstellen, ja. Und da wären wir tatsächlich eben schon beim Thema, denn wir zahlen dafür, wir zahlen der GEMA einen gewissen Grundbetrag, können dafür eine bestimmte Anzahl an Songs hier einfach spielen. Es gibt da ein paar Vorgaben, zum Beispiel müssen die Songs so gelegt sein, dass sie nicht separierbar hörbar sind. Also sie sind sozusagen dann Teil des gesamten, ich kann jetzt keine Kapitelmarke setzen und dann hört ihr euch dann den Song an. Wir müssen sie immer so ein bisschen anmoderieren. Sie müssen natürlich auch gekürzt sein. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr als 50% des Songs spielen oder sowas. Also die GEMA-Vorgaben sind da sehr genau und ich kenne die GEMA und ich weiß, dass die das dann auch ernst meint manchmal. Du kennst die GEMA noch viel besser als ich, gerade eben als aktiver Musiker. Lieber GEMA-Mann, wenn du das hier durchhörst, Ich bin auf dein Urteil gespannt, ob wir uns auch an alle Vorgaben halten. Wir geben uns natürlich redlichst Mühe, das zu tun.
Kann natürlich sein, dass es nur deswegen keine Podcasts gibt darüber oder mit Originalmusik, weil eben alles gelöscht wird, aber das wollen wir nicht hoffen.
Ja, wollen wir nice. Nicht hoffen, unter Zeiten von Upload-Filtern habe ich natürlich umso mehr Sorge, dass dann einfach der Algorithmus anspringt und sagt, ups, da ist ja irgendwas Überrechtes drin und dann auch parallel nicht gegengecheckt wird, ob wir das denn mit Lizenz machen. Wir versuchen, Fachbegriffe zu vermeiden oder beziehungsweise, wenn Ach, wir ja? sie benutzen. Also ich werde es versuchen, beziehungsweise, du kannst Klar. natürlich gerne Fachbegriffe verwenden, aber rechne damit, dass ich dir immer wieder mal reingrätsche und dich bitte, das zu erklären.
Nein, ich werde auch keine Fachbegriffe benutzen.
Also wir versuchen das halt, wie gesagt, so zu gestalten, dass auch ein musikalischer Laie oder Amateur dabei gut mitkommt. Gut, wollen wir einfach mal anfangen mit Clips?
Lass einfach mal anfangen.
Ich würde sagen, wir fangen mal an.
Eine Sache, die den Podcast auch zugrunde... Oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ne?
Podcast? Ja, schwierig.
Eine Sache, die dem Podcast auch zugrunde liegt, ist, dass wir Beispiele benutzen wollen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Also es geht jetzt wahrscheinlich nicht um Yesterday in erster Linie, es geht nicht um Hey Jude und Let It Be. Vielleicht kommen die Songs auch vor, aber ich habe schon auch Bock, Songs zu zeigen, anzuspielen, die vielleicht nicht so bekannt sind, die man nicht so schnell irgendwie erkennt oder wo wir einfach mehr entdecken können noch. Und der erste Song wäre What You Doin'. Das ist ein Song von den Beatles aus dem Jahr 1964 und den hören wir uns einfach mal an.
What you doing? I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? You got me running, and there's no fun in it. Why should it be so much to ask of you?
Eigentlich ganz witzig mit so einem völlig, weiß nicht, B-seitigen Song anzufangen. Also wir hören hier ganz charakteristisch diese Zwölfseiter-Gitarre, ne? Also diese E-Gitarre, die irgendwie so einen bestimmten, weiß nicht, vielleicht in uns so eine bestimmte 60s-Assoziation hervorruft. Oder kannst du verstehen, was ich meine damit?
Stimmt, also die Lead-Gitarre, ne? Die oben liegt.
Genau. Und also das ist so ein ganz typischer Sound, den die frühen Beatles eben irgendwie benutzen, ne? Also diese Zwölfseiter-Gitarre hat einfach oktavierte Saiten, sodass man irgendwie da also immer die obere Oktave eben mithört, ne? Dadurch klingt die Gitarre irgendwie besonders. Das haben später auch viele andere Bands noch benutzt, aber George Harrison als Solo-Gitarrist von den Beatles ist da so einer der ersten, der diesen Klang einfach auscheckt, und die Beatles haben ganz viel damit gemacht und waren dann sozusagen der große Erfolg damit, und dann haben eben andere Bands haben in die gleiche Kerbe geschlagen, weil sie gesagt haben, okay, dieser Zwölfseiter-Gitarrensound ist vielleicht der Sound der Zukunft.
Kann man denn sagen, dass die Beatles das dann auch erfunden haben, oder haben die Beatles nicht letztendlich dann auch Sachen übernommen, die zu der Zeit erfolgreich waren? Also sie waren ja nicht die erste Jungsband aus England, die mit Anzügen und Gitarren auf der Bühne stand. Es gab ja schon ganz viele auch davor, auch schon die List. Ja.
Doch, ich glaube, Jungs mit Anzügen auf der Bühne, ich glaube, das waren sie wirklich als Erste. Aber ich meine, wie das so ist mit dem, das war das Erste. Man kann es natürlich schlecht beweisen, und wir müssten wahrscheinlich zurückgehen bis ins Zeitalter des Blues, um wirklich die ganze Geschichte irgendwie aufzudröseln. Aber es gab bestimmte Dinge, die eben doch als Erstes passiert sind. Natürlich gab es schon Gruppen vorher, auf jeden Fall. Es wäre auch ein geiler Podcast. So, was war eigentlich schon vor den Beatles so wie die Beatles?
Das wird uns nicht an Ideen mangeln, auf jeden Fall, für dieses Format.
Ja, ist auch eine schwierige Frage. Aber ich glaube, also was wirklich einzigartig ist oder neu ist an dieser Stelle, ist dieser typische Sound mit dieser Zwölfseiter-Gitarre. Das ist, glaube ich, für die frühen Beatles ein ganz wichtiger Aspekt.
Du wolltest den direkt mit einem anderen Song noch vergleichen.
Ja, genau. Danke. Genau. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, was dann andere Bands eben nacheifern oder wie andere Bands nacheifern. Und da gibt es eben die Birds mit Y. Und die Birds haben einen sehr berühmten Song gecovert von Bob Dylan, der heißt Mr. Tambourine Man. Und es ist ganz offensichtlich, wie diese Birds eben versuchen, diesen Stil von den Beatles in ihr Bob Dylan Cover mit einzubauen.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping. Jingle, jangle, morning, welcome.
es ist sogar die gleiche Tonart, wie du gemerkt hast. Ne? Also man merkt, okay, da gibt es ein Produktionsteam, da gibt es eine Band, die sagt, ey, dieser...
Wir haben ein neues Element in unseren Podcast eingeführt. Das war so nicht beabsichtigt, aber ist ja auch gut.
Nee, genau. Also da sagen Bands und Produktionsteams, ey, da gibt es diesen Sound von den Beatles, den wollen wir einfach kopieren. Und das ist 1:1 der gleiche Klang. Ne? Da gibt es natürlich noch andere Aspekte außer diese Gitarre, aber ich glaube, das ist sehr schnell gut hörbar. Ne? Und ein ganz simples Beispiel, um jetzt anzufangen, dass die Beatles eben nicht nur natürlich über Jahrzehnte oder über ein halbes Jahrhundert hinweg bis heute Bands und Künstler beeinflussen, sondern einfach auch schon direkt die Kollegen während der 60er Jahre. Ne? Die Bands haben natürlich sofort versucht, die Beatles zu imitieren, um genau den Erfolg auch zu haben. Und mit diesem Hit, Mr. Tambourine Man, ist es den Birds halt auch gelungen. Also haben damit Millionen Platten verkauft. Allerdings, glaube ich, war das auch so ziemlich der einzige Song, der so richtig krass durch die Decke gegangen ist. Wobei, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wer weiß, die Birds, ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Vielleicht gibt es da noch andere Songs, die da
Der Track ist von 65, ne? Also ist wirklich ein Jahr später.
Ja, später, genau. Also ganz viele Künstler versuchen eben in die gleiche Kerbe zu hauen. Also Bob Dylan selber, von diesem der Song ja eigentlich ist, hat auch dann angefangen, Beatmusik zu machen, hat seine ganze Folk-Szene verraten, weil er auch gesagt hat, okay, Beatmusik ist der neue Scheiß. So, das will ich auch oder das werde ich auch machen. Ja. So. Aber die Stones sind natürlich da auch ein sofort wichtiger Vergleich, Paul. Da kannst du eigentlich gleich übernehmen.
Ja, ich würde auch direkt zu den Stones noch selber, ich habe ja schon gesagt, dass ich krasser Stones-Fan war. Johannes, erinnerst du dich noch, dass ich irgendwie so mit, ich bin so ein bisschen halt von denen abgewichen. Also sehe sie halt eher so als Pioniere einer Musikgattung, die sich ja erst dann viel später noch durchgesetzt hat. Also als der Punk dann irgendwie so Mitte, Ende der 70er halt dann aufkam, haben die Stones da halt eine riesen Grundlage für geschaffen. Und ich glaube, ohne die Stones hätte sich auch diese Musikrichtung nicht so entwickelt. Ich glaube, die Stones kann man mit einem Wort mit am besten beschreiben, das wäre dreckig. Also die Stones sind eine dreckige Band. Sie wollten nie sauber klingen. Wenn die Gitarre verstimmt ist auf der Aufnahme, dann ist sie halt nochmal verstimmt draufgeschissen. Man muss bei Live-Platten übrigens mal darauf achten, dass die Stones so nie so einen sauberen Songabschluss hinbekommen. Also was ich sehr klasse, also Schlagzeug trommelt auf den Toms rum und dann Bats und Gitarre und Schlagzeug setzen zusammen halt dann ab. Und das ist jedes Mal ein Durcheinander. Also der Schlagzeuger haut auch nochmal rauf, der Keith Richards spielt auch nochmal irgendwie so einen Akkord rein. Also es ist immer irgendwie ein Tobabo und es ist, also ich bin mir ganz sicher, dass es auch gewollt ist. Das ist der, da hat das als den Stil dieser Band auserkoren. Und erinnerst du dich noch, Johannes, ich habe irgendwann, da war ich so 15, glaube ich, habe ich einen Vortrag gehalten unserer alten Schule.
Erinnere ich mich.
Da warst du, glaube ich, gerade im Abi oder hattest schon Abi gemacht. Ich war irgendwie noch in der 8., 9. Die Stones-Nacht, wie ich
das... Das ist eine leidenschaftliche Stones-Nacht.
Damit alle mit den Stones beschäftigt. Ich habe einen Track von den Stones rausgesucht, von der Platte Some Girls von 1978. 1978 auch das Jahr, wo man sagt, da ist der Punk entstanden, oder wann gab es so die ersten...
77, oder?
War 77? Dachte,
aber gut, das ist irgendwie die Zeit. Ich habe die Zahl 77 im Kopf, keine Ahnung.
Ich hab mich halt nie so mit frühen Punk-Bands beschäftigt, aber also ich glaube, die Sex Pistols haben irgendwie 76, glaube ich, ihr Debüt rausgebracht. Und das gilt so ein bisschen dann als das Jahr, wo Punk geboren wurde.
Und dann The Clash auch, ne?
The Clash, genau. Die haben natürlich dann, ich glaube, die waren noch früher. Ich glaube, Clash war sogar noch früher. Ramones kam ja auch noch so. Also wie gesagt, das müsst ihr nochmal alles genau nachgucken. So dieser frühe Punk war nie meins. Ich war dann eher so, bin eher so bei Green Day so eingestiegen. Genau, die Platte Some Girls, 78, man hört auf jeden Fall schon deutlich diesen Punk-Einfluss drauf. Die Platte ist in New York aufgenommen worden. Und der Song, den wir hören, heißt Shattered.
Und hier sind wir schon fast in ein Jahrzehnt nach der Auflösung der Beatles.
Ne? Ja, also das ist halt eben schon echt ganz schön was passiert, auch zeitlich. Und achtet einfach mal drauf, wie unglaublich dreckig diese ganze Gitarre klingt. Das ganze Arrangement und auch wie Jagger das singt, wie ist es gemischt, soll man den Text verstehen und so weiter und so fort. Viel Spaß.
Living on the streets, look at me, I'm in tatters, I'm shattered. Friends are so alarming, and my love is never charming. Life's just a cocktail party on the street. Big apple, people dressed in plastic bags, directed traffic, some kind of fashion.
Ist das dreckig, ne? Also die, ja, also
der, auch dieser, so simpel, ne? Also ein gutes Beispiel für ein absolutes, genau, Gegenteil von den Beatles.
Ja, ja, und es ist auch so ein, es ist auch so ein klassischer Stones-Song. Also alles wird ewig gezogen, man lässt sich nochmal Zeit, man.
Garage, Garage, Garage.
Sex, 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 Sex. Ich glaube, glaub, die ersten Wörter sind dann sogar Love and Home and Sex and Dreams oder sowas. Also es ist auf jeden Fall direkt klar, was, wie die Marschroute ist. Wo wollte ich hin? Genau, die Stones, gerade im Kontrast zu den Beatles, die sich, glaube ich, nie so als die musikalischen Ästheten aufgefasst haben. Und ich glaube, so mit eine der, also wir haben ja so verschiedene Phasen der Beatles. Die hatten sich erst als Boyband zusammengetan, glaube ich, auch bis heute Vorlage für jede Form von Boygroup. Und ich glaube, auch wenn man sich so mit Biografien der Band beschäftigt, muss es auch mit die schönste Zeit gewesen sein, so intern. Also es waren nach allem, was man weiß und was man liest und auch was man sieht, es gibt ja viele Dokumentarfilme, einfach eine sehr harmonische, liebevolle Truppe.
Ja, da können wir später noch was zu sagen zu diesem Verlauf. Aber ja, sag mal weiter. Ja. Also das ist, stimmt, glaube ich, zum Teil.
Okay, okay, wunderbar. Du bist bei den Beatles absolut im Saft, deswegen frage ich dich dann später noch genauer. Dann gab es den ersten Bruch, also ich glaube Revolver oder Rubber Soul von 1966 gelten ja da so als die Alben, die den deutlichen Stilbruch dann bedeuten. Und da draußen pfeift jemand jetzt laut. Das ist nicht so schlimm. Es ist alles Podcast for real. Wir lassen das ja auch alles drin.
Na toll.
Und dann gab es nochmal den größeren Bruch mit Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, die allererste Rock-Pop-Platte, die mit so einem Aufwand produziert und betrieben wurde. Das, was davor, glaube ich, noch keine Band jemals unternommen hat in so einem Stil.
Auch als Konzeptalbum, ne?
Ja, also genau.
Als erstes Konzeptalbum.
Erzähl doch mal, was sind so deine Highlights von Sgt. Pepper? Oder was sind Sachen, die man auf jeden Fall über diese Platte wissen muss?
Boah, du ey, das ist echt krass. Also ich meine, als jemand, der nicht in dieser Zeit gelebt hat, ist es natürlich immer so abstrakt. Ich meine, wir können uns das kaum vorstellen, was für einen riesen Impact sowas wie Sgt. Pepper gehabt haben muss 1967. Da zählt natürlich der ganze Flower Power dazu. Es ist wichtig, dass dieses Cover so bunt ist und also dieses Plattencover schon ein Kunstwerk für sich ist. Wo übrigens auf dem Cover auch die Rolling Stones erwähnt werden. Mhm. Ne? Die Beatles grüßen die Rolling Stones.
Man kannte sich auch gut. Also die waren alle gut befreundet.
Sgt. Pepper ist ein Ausbruchsversuch, eben aus diesem Boyband-Image auch wegzukommen. Sie haben aufgehört, live zu spielen, weil eben durch dieses ganze Gekreische der Fans auch die Musik gar nicht mehr so im Vordergrund stand und das hat die Beatles natürlich genervt. Sie haben also Sgt. Pepper nur noch im Studio produziert und sind damit nicht mehr auf Tour gegangen, haben sich richtig viel Zeit genommen. Ich meine, es waren für die früheren Alben oft nur ein paar Tage, höchstens 1, 2, 3 Wochen angesetzt, wenn man sich diese Stundenpläne oder diese Monats, wie sagt man, diese weißt schon, diese Schedules eben anguckt von den Beatles, dann sind die voll gepackt. Die hatten kein Leben, ne, natürlich, außer eben Beatles sein. Und jetzt haben sie zum ersten Mal bei Sgt. Pepper 6 Monate im Studio verbracht und haben richtig viel Zeit investiert, um sich mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Und das ist ein riesen Kontrast zu vorher, wo alles sehr, sehr schnell gehen musste und wo eben die Sachen auch live möglichst eingespielt wurden und schnell, hingerotzt wurden, vielleicht nicht, aber in einer sehr schnellen Produktion, damit es eben wie am Schnürchen läuft mit dem Verkauf, mit der Pressung und so weiter, alles in einem riesen Marketing-Dings. Und jetzt bei Sgt. Pepper haben die Beatles so einen Einfluss gewonnen, dass sie sich eben leisten können, sich viel mehr Zeit zu nehmen und eben auch die Plattenfirma davon zu überzeugen, hey, wir brauchen jetzt eben mal 6 Monate im Studio, was einfach Schweinegeld kostet, ne? Auch natürlich damals.
Ja, oh, und
Sgt. Pepper, ja, das ist auch sind drei eigene Podcasts,
ja,
natürlich,
ja,
wert,
das,
ja.
Man könnte einen eigenen Beatles-Podcast eigentlich auch machen.
Und das, ja, nice. Lass uns das noch machen.
Direkt noch einen. Dann habe ich 3 Podcasts.
Nee, das ist doch auch krass. Ich würde eigentlich gerne auf dieses Dreckige nochmal eingehen,
was du gesagt hast. Gerne. Ja.
Passt das jetzt?
Das passt, ja.
Sgt. Pepper natürlich irgendwie ein eigenes Thema ist, aber.
Ja, ich leite ja gleich von Sgt. Pepper halt wieder zu den Stones über, deswegen ist das wunderbar.
Ah, okay. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen, okay, dann habe ich zu Beatles und Dreck später vielleicht noch einen anderen Beitrag und du kannst auch bei den Stones noch ein bisschen bleiben.
Die Beatles konnten auch dreckig sein, wenn sie es wollten, aber die großen Ästheten waren sie dann, also sie waren auf jeden Fall die größeren Ästheten als die Stones.
Eben aus, aus dem Grund auch, weil der Produzent George Martin eben studierter Oboist und Komponist war, ne? Der ist natürlich dadurch einfach ein klassisch gebildeter, also in völligem Kontrast zu den Beatles, die keine also klassische Bildung hatten und keine musikalische Vorbildung hatten.
Paul McCartney kann bis heute keine Noten lesen.
Genau, also das hängt ja auch
Autodidakt.
Das hängt ja auch immer an die großen Glocken. Dann gibt es Leute, die das bestreiten und sagen, hey, klar, keine Noten lesen, es ist nur Marketing. Ich glaube auch, dass er keine Noten lesen kann und ich glaube auch, dass die sich wirklich mit bestimmten Sachen nicht auskannten. Und dann hatten sie eben dieses Brain als Produzenten, der wirklich ihre Musik zu dem gemacht hat, was sie ist. Und das hatten die Stones ja auch in dem Sinne nicht, so einen Ästhet, der eigentlich so, also gerade auch dieses Instrument Oboe, weiß nicht, repräsentiert das so schön irgendwie, ja, dieses Klassische, auch aber diese Liebe zur Barockmusik, die dann auch so bei Penny Lane rauskommt, also da ist dieser Produzent einfach am Start, auch mit der Musik, die er sozusagen eigentlich macht oder eigentlich gemacht hat.
Aber es ist ja auch noch so ein Jazzinstrument, so ein klassisches, ne? Also die Oboe, nee Quatsch, die Klarinette ist dann eher das...
Ich glaube auch, ja, du meinst die Klarinette.
Vielleicht schneide ich diese Stelle dann doch
raus. Das ist for real.
Oboe und Klarinette kann man schon mal verwechseln. Vor allem bei Oboe merke ich gerade, dass das der Popschutz nicht mehr ist.
Okay, aber du wolltest zu den Stones.
Genau, wir wollten nochmal zu den Stones überleiten, denn die Stones haben Sgt. Pepper parodiert, kann man sagen. Sie haben auch eine Platte aufgenommen und haben sie Their Satanic Majesty's Request genannt. Das Plattencover sieht auch schon, also hat auf jeden Fall schon deutliche Ähnlichkeiten. Es ist eine Hommage-Satire. Ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen kann. Und bei den Beatles ist es ja noch eine sehr fröhliche Platte. Zum ersten Mal hatte man dann, also gibt es dann Aufnahmen, was ich von Fans, die dann, also von Hintergrundgeräuschen, die dann in die Aufnahme integriert sind. Ich glaube, das gab es in diesem Maße, in diesem Umfang bis dahin noch nicht. Also die Platte beginnt ja, die Sgt. Pepper beginnt ja damit, dass sozusagen die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band auftritt.
Genau,
und gar von
nicht
frenetischen,
die Beatles selber.
Genau, und halt von frenetischen Fans begrüßt wird. Danach der zweite Song, den können wir, glaube ich, einfach mal live hier anspielen. Der zweite Song auf der Sgt. Pepper ist dann, ist es der erste Song, den Ringo singt? Nee, es gab schon davor schon zwei, drei, ne? Don't Pass Me By war der erste, den er selbst geschrieben hat, glaube ich.
Nee, Don't Pass Me By kommt später. Du meinst, ja, Ringo hat immer auch einen Song gesungen, der Drummer, stimmt, ne? Also damit er eben auch zur Geltung kommt.
Ja.
Und das ist jetzt an dieser Stelle, ist es With a Little Help from My Friends, ja. Wo er als, aber nicht als Ringo Starr, sondern als Billy Shears vorgestellt wird.
Ja.
Auch ein Fantasiename.
Und da gibt es ja diesen schönen Auftakt. Und dann kommt sozusagen Billy Shears auf die Bühne. Wie ist dann? Ja, genau. Fismol.
Kannst beide nicht spielen. Dürfen wir eigentlich Beatles-Songs spielen, wenn wir sie am Klavier spielen? Auch nicht, ne?
Ich glaube schon. Also dann performen wir es ja selbst. Und wir nehmen ja auch kein Geld dafür. Also ihr müsst uns ja nicht automatisch bezahlen. Ich glaube, das ist rechtlich dann noch wichtig.
Sollen wir es nochmal schöner spielen, Paul?
Gerne.
Ist das nochmal?
Wir hören uns jetzt erstmal dann das Original an von der Sgt. Pepper, With a Little Help from My Friends, gesungen von Ringo. Und danach hören wir mal in Another Land rein. Das ist der dritte Track der The Satanic Majesty's Request, also die Parodie der Stones. Die wird gesungen von Bill Wyman, von dem Bassisten, der, glaube ich, davor noch nie einen Track gesungen hat. Ich glaube auch danach, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wahrscheinlich singt er schon nochmal irgendwann mal was. Aber er war nicht bekannt als die große Rampensau, die jetzt in den Mittelpunkt gerückt werden musste. Und wir achten aber mal drauf, wie das harmonisch dann auch, also das gibt harmonisch da durchaus auch Vergleiche und Schnittmengen, zwei Ähnlichkeiten. Wir hören einfach mal rein, erstmal in With a Little Help from My Friends.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Another land, where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood and held your hand, and the grass grew high
and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Then I
herrlich, deinen Gesichtsausdruck da zu beobachten, denn du bist nicht richtig Fan von dieser ganzen Platte.
Und,
ne?
Und gleichzeitig Paul spielt hier Luftschlagzeug und rockt total mit. Und
ja. Der Song ist auch, oder die ganze Platte ist durchaus schwierig und sie ist halt auch so ein, also sie, ich glaube, als Zeitdokument finde ich sie sehr spannend, denn man hört halt den Drogeneinfluss in jedem Song halt raus.
Und gleichzeitig eben wieder eine Parodie, ne, von Sgt. Pepper, ne? Also wir haben den Einfluss, also genau wie bei den Birds, die Birds kopieren die Beatles vielleicht ein bisschen ernsthafter, sie wollen den Sound sozusagen übernehmen oder was davon übernehmen und die Stones
halt sowas hin.
Die rotzen sowas hin, was auch so ist wie Sgt. Pepper, nur halt in Stones-Form.
Ja, und es gibt halt eben harmonisch da durchaus auch dann Ähnlichkeiten. Ne? Wir haben ja in den, ich ziehe das hier mal ein bisschen rüber zu mir, das Klavier. So, wir haben ja beim With a Little Help from My Friends geht es ja erstmal halt in diesen Auftakt. Ich würde es ganz gerne tiefer. Und wie ist das Intro bei In Another Land, also die Stones-Variante? Also auch ein ähnliches Motiv, es geht halt nur dann bergab, also wir haben nicht den Aufstieg, sondern diesen Abstieg und dann geht es auf einmal in C-Dur. Ups, und dann in F, also durchaus ähnliche Harmonik und vor allem, ich glaube, die größte Parallele ist halt, dass es halt nicht der Hauptsänger ist oder auch nicht einer der üblichen Verdächtigen, der den Track singt. Also ich glaube, man hat dort schon sehr versucht, genau diesen Track zu imitieren, beziehungsweise zu veralbern. Mhm. Und dass dann auch noch Bill Wyman, der nun wirklich der bravste von den ganzen Beatles war, ich glaube, der hat in seiner
Stones.
Stones. Dass Bill Wyman nun wirklich der bravste von allen Stones war. Er hat, glaube ich, auch in seiner Biografie geschrieben, dass er so 2-3 Mal gekifft hat und sehr schnell gemerkt hat, oh, das ist nichts für mich. Und dass der hat aber dann genau halt einen Track singt über Castles are Blue und bla, also er läuft durch irgendein Fantasieland und sieht witzige Sachen, ist natürlich eine doppelte Ironie drin, die dann, glaube ich, aber eher Band intern gezogen hat und für Fans dann vielleicht noch am wenigsten nachzuvollziehen war. Erklär mal, warum magst du die Platte nicht, Johannes? Also kannst du sie,
diese,
also kannst
Satanic du diese Platte von den Stones, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich schon probiert und irgendwie, ich glaube, ich verstehe diesen Humor daran nicht. Aber ich fühle mich auch wie ein übelster Snob, wenn ich das so sage. Also ich muss es vielleicht einfach noch ein paar Mal hören. Ich habe den Stones auch wirklich eine große Chance gegeben. Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du siehst, aber da drüben liegt die Schallplatte von Honk, der neuen Best-of von den Stones.
Oh, den kenne ich noch nicht.
Und ich bin wirklich dabei, immer mehr Stones zu hören, weil ich sehe schon ein, dass sie natürlich grandios sind. Aber bei der Platte ausgerechnet, boah. Da finde ich es echt schwer reinzufinden.
Ja, ich glaube, wenn man das in diesem Zeitdokument-Aspekt sich anschaut, dann ist sie ein bisschen, hört es sich ein bisschen einfacher. Also einfach halt sich zu überlegen, das war halt eine Zeit, wo man auch rein audiophil ja nochmal ganz andere Wege gegangen ist. Also das, was wir heute irgendwie kennen und du kannst ja wirklich hier einfach zu Hause irgendwie eine Platte mischen und die klingt dann eigentlich stabil. War ja damals auch mit sehr viel mehr Aufwand verbunden und auch mit sehr viel mehr, also viel, wirklich viele Pioniersarbeit. So, wir kommen ja später auch nochmal darauf, dass die Beatles dann anfingen, Tonbänder einfach falsch rum abzuspielen und das als Klangeffekt zu benutzen. Und das ist heute völlig klar und jedem bekannt. Und damals kannte es wirklich noch keiner. Ja. Und es hat wirklich nur dem geschuldet, dass John Lennon irgendwie versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt hat.
Genau, oder das Band falsch rum eingelegt oder so, ne?
Genau,
also diese ganze Auseinandersetzung überhaupt mit diesem Bandsalat und was es da alles gab. Also mit Tonbändern hatte man ja echt einen Riesenkampf. Ja. Wir haben den nicht, sondern wir drücken einfach auf Knöpfe und alles funktioniert. Ja. sofort, ne Paul? Wir haben ja auch fast keine Zeit gebraucht, um unseren Podcast-Studio hier aufzubauen. Also,
wenn ich mir überlege, wie das früher gewesen sein muss, denke ich mir, das passt schon.
Das war okay von der Zeit, ja. Ja, Paul, wo gehen wir lang? Also jetzt, ich hätte jetzt noch was zu dreckige Beatles. Also,
wunderbar, bitte.
Ja, sollen wir weiter? Also wir können leider nur Ausschnitte liefern immer, ne? Und ein wichtiger Aspekt an den Beatles ist auch, dass sie so krass vielseitig und verschieden sind. Und ich meine, das gilt natürlich für ein paar Bands. Und wenn man ein Fan von einer Band ist, dann sagt man natürlich auch, alle, also jeder hat seine Band oder seinen Künstler, wo er sagt, boah, die sind so, machen so viel Unterschiedliches. Aber bei den Beatles kann einfach keiner leugnen, dass wir so krass unterschiedliche Einflüsse haben und die Band sich über 10 Jahre oder nicht mal 10 Jahre so krass entwickelt und so krass verändert. Also sowohl musikalisch als auch von ihrem Look her und ihrem Style. Diese ganze Sgt. Pepper-Geschichte ist ja auch ein Ausflug gewesen so. Und danach ging es ja auch wieder anders weiter. Und das ist alles 50 Jahre her und diese Wandelbarkeit, das ist natürlich auch was man manchmal heute bei Künstlern vermisst, obwohl es natürlich Ausnahmen gibt, so wie Lady Gaga, die mega sich die ganze Zeit verändert oder andere natürlich auch. Natürlich gibt's das auch. Und ich finde so eine Künstler natürlich also mega spannend, die einfach die ganze Zeit sich selber hinterfragen, beziehungsweise die ganze Zeit selber auch wieder was Neues entwickeln. Deswegen leider nur Auszüge und es werden immer sehr unterschiedliche sein. Deswegen bin ich irgendwie froh, dass wir diese frühen Beatles jetzt hatten und jetzt mal was völlig Neues aus Sgt. Pepper, wo es eine völlig andere Ästhetik ist. Und jetzt würde ich zu dem Thema Dreck nochmal kommen und zwar haben die Beatles gerade aus diesem Wort oder Dirty, Dreck, einen ganz bestimmten Song gemacht und zwar gab es ein Zitat von dem Gitarristen von The Who. The Who hast du auch mal eine Weile gehört, ne? Der irgendwie gesagt hätte, wir haben jetzt den dreckigsten Song gemacht, den es je gab. Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was für ein Song das war. Auf jeden Fall hat Paul McCartney das gelesen, dieses Zitat, und hat gesagt, fuck, ich will das auch. Ich will auch den dreckigsten Song machen und das können wir auch. Und dann haben die Beatles einen rotzdreckigen Song gemacht und der heißt Halt das Glatte. Ja, und dann
man hat Spaß.
Dann schreit Ringo, ne, der Drummer am Ende so, ich hab Blasen an den Fingern. So. Also das ist irgendwie dann auch dieser Schrei. Also ich glaube, dass dieser Song nicht zu denen gehört, die einem als erstes einfallen, wenn man an die Beatles denkt, auch wenn er natürlich innerhalb von Beatles-Fans sehr bekannt ist. Dieser Song Helter Skelter heißt, glaube ich, sowas wie Holter die Polter, ist vom White Album, ist nach Sgt. Pepper. Also wir sind jetzt 1968 schon am Ende der Karriere der Beatles eigentlich angelangt. Dann kommt nur noch 1969 und dann 1970, aber da ist es schon echt sozusagen fast vorbei mit den Beatles. Und es ist ganz spannend, weil man immer wieder sagt, das White Album, von dem dieser Song ist, ist so das Album, was so das langsame Auseinanderbrechen der Band dokumentiert. Und darauf hast du vorhin schon mal Bezug genommen, also dass diese harmonische Zeit vorbei ist. Dabei muss man bedenken, dass die harmonische Zeit, als die Beatles die ganze Zeit auf Tour waren und eigentlich kein Privatleben hatten, nicht unbedingt harmonisch war, sondern extrem stressig.
Aber untereinander war es ja, halt auch schön, ne?
Oder? Weiß ich eben nicht, weil die hatten da, also die waren da, hatten da diese vier Pilzköpfe und es war natürlich auch nicht nur für die junge Generation sehr, sehr eindrucksvoll, sondern auch für die Eltern, die fanden die eben auch durch ihr braves Image, ne? Das waren eben nicht so Leute wie Mick Jagger, die irgendwelchen Journalisten Zigaretten im Gesicht ausdrücken, sondern die haben sich gekämmt, die hatten Frisuren, die waren irgendwie auch für die, sogar noch für die Generation aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie interessant.
Und man konnte sie zum Tee halt mit nach Hause nehmen. So, das waren
sozusagen, das waren auch nette genau, Jungs. Genau, Schwiegersöhne. Und das hat sich später natürlich verändert, dieses Image. Aber jetzt gerade vor einem halben Jahr wurde das White Album neu aufgelegt. Es gibt also jetzt eine sehr umfangreiche Ausgabe vom White Album, wo sehr viel zu den Aufnahmesessions dokumentiert ist. Und dieses Image von dem Auseinanderbrechen der Beatles wird widerlegt und es wird gesagt, dass die Beatles eigentlich sehr, sehr klar noch eine Band waren und sehr, sehr viel zu viert im Studio waren und auch sehr viel Spaß miteinander hatten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil wir versuchen uns so, wie wir uns eben den Gänsemarsch der Geschichte so wünschen, versuchen wir uns eben natürlich auch bei den Beatles zu erklären, naja, gegen Ende war es halt nicht mehr so toll und dann haben wir noch entsprechende Zitate, die das belegen. Aber diese White Album Sessions waren extrem intensiv und auch eine sehr, sehr enge Gruppenphase nochmal, wo die Beatles sehr, sehr eng und sehr, sehr nah irgendwie zusammengearbeitet haben. Und gerade zu diesem Song, diesem lauten Helter Skelter Song, gibt es eben ein totales Kontrastprogramm von diesen Sessions, wo die Beatles auch wiederum zu viert im Studio sind und eben Helter Skelter in einer 12-minütigen Version anspielen, die ich wirklich absolut empfehlen kann zu hören. Das ist zwar so eine Mischung aus Experiment und Therapie, die man dann durchmacht, wenn man das hört. Aber irgendwie, ich bin extrem begeistert, weil diese Version total einfach und meditativ ist und es ist eben so eine Art Jam-Session und Paul McCartney fängt überhaupt erst nach 4 Minuten an zu singen. Und wir haben also diese Band als ein völlig anderes, in einem völlig anderen Genre, weil die Beatles nicht mehr die abwechslungsreichen Flipping sind, sondern die sind zu viert im Studio und probieren einfach aus. Und das klingt so. Also Paul, was sagst du? Ich meine, hast du diesen Song schon vorher so schon mal gehört?
Nee, so noch nicht. Ich würde auch sagen, die waren echt richtig breit alle. Also.
Das weiß ich nicht, das kann natürlich sein. Aber also Ringo kloppt einfach auf die Snare Drum. Er wird auch für 12 Minuten nichts anderes machen. Dazu gibt es irgendwie 2 Gitarren und eine Bassgitarre, die immer auch nur einen Ton spielt. Aber ich wäre schon gern dabei gewesen. Also.
Ja, das Es erinnert so ein bisschen so an diesen ja dann später so in 90er Jahren sich entwickelnden Stoner Rock so ein bisschen. Also Queens genau. Of the Stone Age so ein bisschen.
Total. Und der Song eben ist der gleiche Song, aber es ist noch völlig anders. Wir skippen mal zu einer Stelle, wo der Gesang ist. Das ist, glaube ich, echt eine Entdeckung, also diese Aufnahme. Und klar, manche werden sie irgendwie sterbenslangweilig finden. Man findet diese Version unter dem Titel Helter Skelter, First Version, Take 2.
Wir machen auch eine Spotify-Playlist dann von allen Tracks, dass man die einfach danach durchhören kann. Weil natürlich, wir können sie hier nicht, also schon aus rechtlichen Gründen ja nicht komplett spielen und es würde auch dann den zeitlichen Rahmen extrem sprengen.
Klar.
Und es ist aber, glaube ich, vor allem ein gutes Beispiel, um diese Band ein bisschen zu verstehen. Also natürlich musikalisch ist das jetzt, sag mal, gewöhnungsbedürftig.
Ja,
und
voll,
natürlich nicht für jeden was. Aber ich kann mich noch erinnern, in der Biografie von Linda McCartney, von Paul McCartneys, also Paul McCartneys Ehefrau, die leider vor einigen Jahren schon gestorben ist, hat sie auch beschrieben, dass das Wild Album so rückblickend eigentlich so die letzte Phase war, wo die Beatles sich gerne ins Studio gesetzt haben und zusammen was aufgenommen haben. Und danach dann doch sehr, glaube ich, darunter zerbrochen sind, erstens eine bestimmte Erwartung zu erfüllen, sowohl halt an ihre Fans, die sie natürlich immer noch vergöttert haben, als aber auch an die gesamte Musikpresse, die natürlich auch immer gegeiert hat.
Ja, und sich gegenseitig, ne? Und die haben sich gegenseitig dann auch nicht mehr, also haben sich so auseinanderentwickelt, dass es einfach nicht mehr ging.
Das finde ich immer so traurig. Also auch generell diese Geschichte von John Lennon, Paul McCartney, so absolut die engsten Freunde in Kinder- und Jugendtagen oder in Jugendtagen dann eher. Und irgendwann nicht mehr den anderen verstanden. Also einfach auf solchen, in so unterschiedlichen Welten gelebt, dass man mit dem anderen eigentlich nichts mehr zu tun haben konnte, weil sich das einfach überhaupt nicht mehr gematcht hat. Und immer noch irgendwie schade. Also ich weiß noch, wie ich durch Liverpool gelaufen bin. Ich habe ja einen gemeinsamen Freund von uns, der hat zweimal auch besucht. Und einfach in dieser Stadt sein natürlich wieder voll in diesem Beatles-Flair drin war und dann mir vorgestellt habe, wie irgendwie früher in den 50er Jahren dann so zwei kleine Boys durch die Gegend gestratzt sind und dann die Schule geschwänzt haben, um lieber Love Me Do zu schreiben. Also es ist ja auch immer noch so eine unglaublich rührende Geschichte halt auch.
Eine sehr romantisierte Geschichte natürlich, ja. Ne? Klar, also dieses Liverpool-Gefühl, das kenne ich natürlich auch. Also ja. Obwohl es sehr lange gedauert hat, bis ich nach Liverpool mal gefahren bin. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige ein wichtiger Punkt auch, dass wir die Beatles-Geschichte, wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne, wie es anfängt und wie es aufgehört hat, und dass es dann eben aber doch auch Dinge gibt, die anders gelaufen sind, als wir sie so wissen bisher. Das ist eben auch irgendwie schön, ne? Also, dass wir eben auch noch Harmonie-Elemente am Ende der Bandgeschichte sozusagen, ja, auf jeden Fall haben.
Du meintest gerade, es wurde romantisiert. Was glaubst du, wer romantisiert ist? Weil Paul McCartney redet ja auch gerne über die Zeit und romantisiert sich und seine, ja, Person ja auch durchaus selbst.
Ne? Ich glaube auch. Ich meine, wir sind ja nicht dabei, wir sind ja nicht dabei gewesen.
Nee,
aber
nee, leider nicht. So. Schön wär's.
Aber so in den 50ern durch das zerstörte Liverpool zu laufen, stellen wir uns natürlich irgendwie schön vor, aber es war auch ganz schön krass. Und da muss man auch überlegen, dass John Lennon und Paul McCartney beide mit 16 oder beziehungsweise 17 Jahren ihre Mutter verloren haben. Mhm. Also beide auf tragische Art und Weise. Ich glaube, Paul McCartneys Mutter ist an einer Krankheit gestorben. Ich glaube, es war Krebs, ich weiß nicht genau. Und John Lennons Mutter wurde überfahren, also von einem besoffenen Polizisten. Und wenn man an dieser Straße steht, wo das passiert ist, wo die Autos heute immer noch lang rasen oder einfach sehr, sehr schnell fahren, dann läuft einem schon ein Schauer über den Rücken. Und ich glaube, dass die Zeit auch nicht leicht war, ne? Also es war nicht unbedingt easy so. Und diese Zimmer von den beiden, die Kinderzimmer sind sehr klein und eng. Und dann ist dieser Rock'n'Roll-Traum natürlich umso größer. So. Also das ist alles irgendwie greifbar. Aber ich glaube, dass wir da schnell in eine Romantik verfallen, dass wir sagen, ach, diese Gründerzeit von den Beatles war so schön. Weiß ich nicht, ob die wirklich so schön war. Also gab wahrscheinlich beides.
Ja, man hatte halt so eine alte Welt vorgefunden, die offensichtlich nicht funktioniert hatte und sich zusammengefallen war, und dann musste man halt irgendwie gucken, dass man was Neues darauf ausbaut. Es gab eine Stelle mal in einem Interview mit Paul, die mich sehr gerührt hat. Ich habe ja sowieso noch mal eine engere Verbindung, weil ich dann zufällig auch noch so heiße wie dieser Mann. Was auch daran liegt, dass mein Papa wiederum ganz großer Paul McCartney-Fan ist. Und
deswegen hat er dich so genannt. Bist du nach Paul McCartney genannt?
Ich weiß nicht. Nee. Falls er zuhört, du kannst ja da noch mal genauere Antwort geben. Ich glaube nicht, dass ich direkt nach ihm benannt wurde, aber ich glaube, jeder Mensch in der Generation, der mit den Beatles ja noch selbst irgendwie zu tun hatte oder zumindest die selbst als aktive Band mitbekommen hat, denkt natürlich sofort auch an McCartney, wenn er den Namen Paul hört. Und wir waren, warst du da nicht sogar mit auf dem Paul McCartney-Konzert in der Wuhlheide?
Nee,
war ich nur mit.
In der Wuhlheide?
Nee, da war ich ja nur mit Jonathan und also
war das nicht
mit
deinem Mitbewohner. Du meinst in der Waldbühne?
Waldbühne meine ich ja nicht, Wuhlheide,
nee,
natürlich.
Nicht.
Da warst du nicht mit. Ja, das war auf jeden Fall auch für mich doch nochmal echt ein, also war ich total überwältigt von diesem Konzert. Einfach von diesem Mann, der sich dann da hinsetzt ans Klavier, Let It Be spielt und das natürlich alles im Schlaf kann. Und du siehst auch in seinen Augen, dass er jetzt auch andere Sachen machen könnte in der Zeit, aber er macht es halt dann trotzdem. Und es war, glaube ich, eines der ersten Male, wo ich beim Konzert wirklich hemmungslos geweint habe, weil auf einmal dieser Song dann da performt wird von dem Mann, der den irgendwann mal 1970 geschrieben hat. Als er geträumt hat, dass seine Mutter zu ihm spricht, seine verstorbene Mutter, und ihm sagt, Junge, lass es bleiben. So,
lass gut sein, es wird alles gut.
Lass gut sein, fahr mal wieder runter. Und dann er diesen Song geschrieben hat. Und dann spielt er den da einfach. Und das klingt halt genauso, wie man sich einen Paul McCartney auch vorstellt. Ja. Ne? Das war ein toller Moment.
Ach, Schwelg.
Ja, Schwelg.
Ja, ich hab auch ein Paul McCartney-Konzert hier in Berlin gehört. Das war aber 2009 und es war nicht so toll, weil es war in der O2 halt. Und dann hat halt gleich so ein Gefühl von, man steht im Parkhaus. Und irgendwie kam da nicht so Flair auf. Aber es war trotzdem toll, ihn zu sehen.
Ja.
Paul, ich habe jetzt noch Sachen zu Beatles und heute. Also,
ja, wunderbar. Lass dazu übergehen. Ich bin
total am Start. Hast du auch schon jetzt deinen Stoff von früher sozusagen abgearbeitet damit?
Weitestgehend, ja. Also, ich guck gerade nochmal rein, aber das läuft.
Also
ja.
Also einmal Paul McCartney von heute, ne, da hatten wir beide irgendwie Ideen, was wir dazu noch sagen, und dann eben Bands, die sich von den Beatles haben besonders extrem beeinflussen lassen. Ne?
Lass mal die Paul McCartney-Sachen, also seine Solo-Sachen, ein bisschen als Rausschmeißer benutzen.
Super.
Und dann uns jetzt ein bisschen den Stil der Beatles in der heutigen Pop-Geschichte angucken. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir einen Coldplay-Track erstmal machen und dann machst du?
Ja, mach mal ruhig.
Gut, okay. Dann hören wir jetzt uns ein bisschen Coldplay an.
Nice.
Coldplay ist wahrscheinlich jedem hier draußen bekannt, der uns zuhört. Natürlich hat man bei jeder britischen Boyband oder Rockband aus Männern natürlich immer sofort einen Beatles-Bezug drin. Wie soll es auch anders sein? Und Coldplay ist tatsächlich auch eine Band, die ich eigentlich sehr mag, auch wenn
ich
auch wenn ich tatsächlich mit ihren letzten Alben nicht so wirklich happy bin. Ich glaube, wie hieß denn das letzte, Head Full of Dreams und sowas, habe ich nur einmal ganz kurz durchgehört und fand es scheußlich und habe es mir nie wieder angehört. Milo Siloto, damit ging es ja so ein bisschen los. 2011 war so die erste Platte, wo man gemerkt hat, okay, jetzt sie sind jetzt halt an Arena gewöhnt. Also sind jetzt
ja,
halt,
Arena-Pop, ja.
Genau, sie sind jetzt halt daran gewöhnt, halt dann auf einer 360-Grad-Bühne zu stehen und vor sich 80.000 bis 100.000 Fans zu haben. Was bestimmt auch live ein krasses Erlebnis sein muss. Also die einmal live in dieser Form zu sehen, ist bestimmt überwältigend und der war absolute Wahnsinn. Aber ich bin tatsächlich vorwiegend ein unglaublich großer Fan von der Platte von 2008, glaube ich, ist ja. die, von Viva La Vida.
Ja, mega. Darüber könnten wir auch mal einen Podcast. Ja. Wir können mal einen Coldplay-Podcast machen.
Coldplay-Podcast immer sofort. Mega. Gerade halt auch, wie sich die Band entwickelt hat von Softrock-Band hin zu Arena-Stadion-Pop auf einmal.
Total, bin ich dabei, Paul.
Und bei Viva La Vida finde ich es, also die Platte klingt ziemlich proggig tatsächlich. Also man merkt, dass man versucht hat, ein bisschen diese klassischen Rock-Pop-Song-Strukturen aufzubrechen. Und die Tracks sind teilweise sehr lange. Es gibt Tracks, die gehen 7 Minuten und sind auch dann eher zusammengesetzt aus verschiedenen Tracks. Wir hören uns einfach mal als erstes einen Song an, und zwar 42 machen wir, glaube ich, direkt als erstes. Ne? Weil da ist der Song, hört eigentlich schon so halb auf und dann auf einmal geht's noch weiter. Viel Spaß.
Coldplay-Song haben wir eine Referenz, die außerhalb der Beatles, also beziehungsweise über die Beatles hinausreicht. Also wir haben hier ein Klavier, was in dieser Art hier spielt. Und dann haben wir eben hier eine ganz interessante Stelle. Und dieses hier... Das erinnert mich einfach insgesamt an Imagine von John Lennon, ne? Also ein Song, der direkt nach den Beatles geschrieben wurde, wo wir auch dieses Klavier haben in diesem gleichen Rhythmus und dann auch diese Chromatik. Also was einfach erinnert an Coldplay. Also da würde sich ein Vergleich nochmal lohnen, das direkt hintereinander zu hören. 42 von Coldplay und Imagine von John Lennon.
Ja.
Steckt auf jeden Fall drin. Und ich meine, Coldplay sind natürlich mega Beatles-Fans. Also die haben auch irgendwelche Beatles-Poster natürlich bei sich im Studio aufgehängt. Also in dieser Bakery, wo sie auch immer aufnehmen.
Es ist auch so eine Platte, die so die angenehm rund ist. Es ist sehr schwierig, dieses Wort rund so zu beschreiben, dass man eher versteht, was ich meine. Aber es gibt so ein paar Platten, die man durchhört. Die gehen dann immer so 40, 50 Minuten, eine Stunde vielleicht. Und man hat das Gefühl, einfach ein sauberes, rundes, abgeschlossenes Musikerlebnis zu haben. Also mega, es gab einen direkten Peak und dann geht es nochmal kurz runter und danach hat man ein anderes Gefühl als davor.
Und
als
da haben wir auch eine totale Analogie. Oh, sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen.
Nee, alles gut.
Wir haben voll die Analogie zu Sgt. Pepper, ne? Mhm. Also auch Konzeptalbum, da haben wir auch wieder dieses bunte Plattencover, was auch irgendwie an Sgt. Pepper erinnert und eben dann auch so ein Konzept irgendwas so aufeinander aufbaut.
Mhm. Voll. Ich hab aber witzigerweise bei Viva La Vida, würde ich ja fast eher den vielleicht zu Abbey Road ziehen, also die vorletzte Beatles-Platte.
Interessant.
Also gerade dieser Songaufbau, wir haben ja bei Abbey Road auf der B-Seite so eine Aneinanderreihung von sehr kurzen Tracks, eigentlich erst schon so eine Art Medley. Und da erinnern mich so ein paar Stilmittel auch ein bisschen dran. Also wir hören auch gleich noch in den zweiten Coldplay-Song von derselben Platte rein, wo der Song eigentlich schon aufhört. Mhm. Und auf einmal aus dem Nichts geht das Tonband nochmal an und eine Gitarre fährt nochmal hoch und schrammelt sich nochmal einen ab. Das hat mich sehr an. Wir hören direkt dann im Vergleich noch einen Track von der Abbey Road, und zwar She Came In Through the Bathroom Window. Der auch sehr starke Übergänge hat, wo es auf einmal wieder wechselt und man sich nicht richtig erklären kann, was da eigentlich gerade genau passiert ist.
Also diese
sag du noch mal erst
diese
mal.
Experimentierfreudigkeit bei Coldplay, da muss man auch noch dazu sagen, dass dieser Song, den wir gerade gehört haben, von der Band selber auch als ein Radiohead-Hommage bezeichnet wird. Also ja, also sie sagen selber, es klingt wie Radiohead, und tatsächlich, also gerade dieser Teil, wo diese Gitarre, das klingt wirklich sehr nach Radiohead. Ja. Radiohead wiederum natürlich eine sehr stark beeinflusste Band von den Beatles, ne? Wenn man so einen Song wie Karma Police hört, dann haben wir auch sehr starke Beatles-Referenzen. Das
ist halt sehr, sehr viel düsterer, ne? Also bei Coldplay, bei Radiohead.
Ja,
sollte man sich immer sicher sein, dass man gerade Lust hat auf diese Melancholie, Band dann ausstrahlt, ne? Und die Beatles waren dann doch noch fröhlicher. Also selbst die ernsteren Platten sind irgendwie noch witzig dabei. Es ist sehr britisch.
Okay, ja, das ist mir jetzt natürlich zu pauschal, wenn du sagst, aber nee, kann man so sehen, auf jeden Fall. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ach so, bei dem Song, den wir jetzt hören, ne, das ist Yes, wolltest du spielen, mhm, von Coldplay?
Genau.
Da könnte man halt noch kurz mal in I'm the Walrus Reinhorn.
Reinhorn.
Ja, Reinhorn, weil hier haben wir ein Beispiel für George Martin, den Produzenten, dieser klassisch gebildete Komponist, der eben geile Streicherarrangements für die Beatles geschrieben hat. Und darauf nimmt Coldplay nämlich auch direkt Bezug. Dann lass uns doch kurz I'm the Walrus als grandiosen Song von den Beatles noch hier kurz mitnehmen. Dann haben wir den nämlich als gute, ich glaube, als einen guten Vergleich für den Coldplay-Song, der danach kommt.
Ja.
Also ein total psychedelischer Song von den Beatles natürlich. I'm the Walrus auf dem Höhepunkt der psychedelischen Phase. I'm the Eggman, I'm the Walrus. Ne? Das ist so, sind auch also Nonsens-Texte. Ne? Das erinnert so an Nonsens-Texte von Bob Dylan. Sowas wie The sun is not yellow, it's chicken. Also so komplett, ja, outside the box. Also wo wir auch nicht mehr viel verstehen von dem. Aber hier finde ich eben die Streicher so wahnsinnig ähnlich wie bei Coldplay eben. Mhm. Fast 40 Jahre später, 41 Jahre später. Vielleicht können wir da jetzt einen guten Vergleich hören.
Ja, der Vergleich passt tatsächlich sehr gut. Was mir aber auch noch auffällt, oder was ich an dem Song eigentlich am liebsten mag, ist John Lennons Gesangsstimme.
Mega.
Die hat dort noch, also ein Phaser ist auf jeden Fall drauf, ein Chorus wird drauf sein. Leicht verzerrt ist sie dazu auch noch. Also man hat
John Lennon hat immer seine Stimme gehasst. Er fand seine Stimme immer hässlich. und wollte immer sie so möglichst Ach, verändern. Ja, okay. Sehr, sehr interessant.
Das ist ja in der Tat. Gut, nee, dann hören wir direkt in Yes rein. Und wie gesagt, ich finde die Platte immer noch, also ich finde sie richtig Prog-Rock-lastig einfach. So, es ist, ich glaube, Yes geht auch 7 Minuten. Wir hören jetzt in das Ende vom ersten Teil rein, vom ersten Teil des Songs. Und der Song ist eigentlich fertig und auf einmal geht es dann nochmal weiter. Wir lassen uns mal ein bisschen entführen. Mal gleitet der Song in so einen sphärischen Abschluss auf einmal nochmal über, der erstmal so da gar nicht hinzugehören scheint. Was glaubst du war dann, oder was könntest du dir vorstellen, was war da die Inspiration? Lag die vielleicht wirklich bei I'm the Walrus oder lag sie bei Abbey Road?
Nee, also ich finde nicht. Ich finde, das sind 2 Songs in einem. Der Song heißt auch Chinese Sleep Chant und ich weiß nicht, warum sie den sozusagen auf der CD nicht oder auch auf Spotify nicht als 2 verschiedene Tracks haben. Hm. Keine Ahnung, aber es soll wahrscheinlich schon diesen Compilation-Charakter haben, aber es gibt ja auch keinen richtigen Übergang, sondern es gibt tatsächlich eine Pause und dann wird das Tape wieder abgefahren. So.
Ja.
Ist für mich nur so eine lose Referenz zu Abbey Road.
Ja, die es gibt ja eine Platte von Coldplay, ich glaube, das war die von 2000, die nach Milo Siloto, die ist ja nochmal Ghost Stories,
yes.
wo Chris Martin ja seine Trennung mit seiner Frau, die auch total prominent ist, deren Namen ich aber jedes Mal
vergesse. Gwyneth Paltrow,
genau. Wer verarbeitet hat, so eine Platte, wo ich mich ganz lange sehr schwer getan habe, sie zu mögen.
Echt,
und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann war ich total, den Tränen nahe beim Hören.
Wird auch Teil unseres Coldplay-Podcasts.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir hören jetzt aber nochmal ganz kurz in die Beatles und zwar in Abbey Road. Wie gesagt, natürlich sind die Parallelen nicht immer so offensichtlich und nicht immer so, dass man jetzt direkt sagen kann, da ist die Inspiration her. Wir hören jetzt kurz 1 Minute in She Came
Through the Bathroom Window,
so ist richtig. Der Song setzt jetzt relativ spontan an, weil davor schon ein Track kommt, Polyphene Pam von John Lennon gesungen. Und wir hören tatsächlich
mit der grandiosen Zeile, Moment, das müssen wir kurz zitieren. Well, you should see Polyphene Pam. She's so good looking, but she looks like a man.
Also, ne? Also typischer John.
Bisschen unzeitgemäß, aber es ist halt typisch John, der sich hemmungslos über alle möglichen Leute, vor Spastikern hat er keinen Halt gemacht und hat alle möglichen Witze gemacht.
Ziemlich groben Humor auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt da hören wir jetzt mal rein direkt.
I'm
Ja, es ist so ein, man könnte eigentlich bei dem Track nochmal gut so Beatles in a Nutshell spielen. So, was sind für dich so typische Beatles-Elemente gerade in dieser Passage,
die wir gehört haben? Also am Ende jetzt, ne? Also am Ende der Beatles kristallisieren sich schon nochmal so andere Sachen raus. Also gegen Ende der Beatles-Karriere oder wie immer man sagen will. Der Beat mit dem Bass, also Ringos Art, die Hi-Hat und die Snare zu spielen, ich weiß nicht, hat diesen besonderen Groove, der von allen, glaube ich, auch bewundert wird. Und mit dem Bass zusammen, der auch diese Basslines spielt. Also Bass, so wichtig. Diese Basslines sind so wichtig. Ja. Also Paul McCartney, der eigentlich als Gitarrist angefangen hat bei den Beatles, ne? Und dann halt so, wer spielt Bass? Ja, keiner. Okay, Paul sagt, ich mach's. Und dann wird er der grandioseste Bassist mit den kreativsten Basslinien. Das sind für mich so entscheidende Faktoren. Und John Lennons treibende Akustikgitarre, die hier auch vorkam jetzt bei dem Beispiel, weil sie einfach einen Rhythmus liefert, wo sich dann irgendwie George Harrison, der sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen verändert mit seinem Solo-Gitarrenspiel, da gut auch irgendwie draufsetzen kann. Allerdings Solo-Gitarre oft auch von Paul McCartney eingespielt übrigens im Studio. Und ich glaube, das war auch nicht so leicht manchmal, weil es dann oft hieß, okay, lass es mal Paul spielen. Und ich glaube, das ist so eine, ja, aber das Verhältnis George Harrison, Paul McCartney ist, glaube ich, ein kompliziertes.
War Paul der bessere Gitarrist?
Generell? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das kann man ganz pauschal erstmal so sagen. Und das ist natürlich irgendwie hart, ne? Auf jeden Fall. Aber also grandios, die ganze B-Seite von Abbey Road. Übrigens, du hast vorhin gesagt, vorletzte Platte. Ich weiß, Schlaubenmeier mag keine, aber es ist Abbey Road ist die letzte Platte, auch wenn Let It Be später veröffentlicht wurde. Ne? Aber es ist eigentlich wichtig, weil Abbey Road hat dieses, hat auf der B-Seite, ne? Also das sind alles Alben, wo A- und B-Seite natürlich doch voll die Rolle spielen, weil es eben alles auf Vinyl gepresst wurde und man hat sich gut überlegt, was macht man auf die erste Hälfte, was macht man auf die zweite. Heute im Playlist-Zeitalter natürlich völlig irrelevant.
Oder wo man, kennst du noch Zeiten, wo man Kassetten umdrehen musste? Die musste man ja auch.
Klar, natürlich. Und dann hat man, wenn die schon so durchgenudelt waren, hat andere Seite aber so mitgehört. Ja, schrecklich. und es werden ja wieder Kassetten produziert. Das ist ja das Absurde, ne? Naja. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Die zweite Hälfte von Abbey Road hat ja diesen Medley, also hat ja diese Medley-Idee. Ganz viele Songschnipsel, die nicht fertig geschrieben wurden, werden aneinandergereiht. Haben die Beatles auch schon früher mal gemacht, aber hier so in vollendeter Form. Ich glaube, Paul McCartney war da einer der Antreibenden auch, die gesagt haben, lass uns das mal so machen. Dann wurden ja so wirklich so Schnipsel aneinandergestellt. Und es endet dann mit The End. Deswegen, das letzte Album der Beatles endet mit dem Ende. Also da ist eigentlich sozusagen ein bisschen unpassend, dass danach noch Let It Be kommt. Eine Platte, die vorher aufgenommen wurde, aber erst nachher veröffentlicht. Ne? Also The End ist der Schlusspunkt, der Höhepunkt. Und damit haben sie sich sozusagen im Universum verewigt. Und dann ciao, so, das war's.
Also ein besseres Denkmal kann man sich musikalisch eigentlich
voll, da nicht also setzen. Also The End, ne? Genau, wäre auch ein gutes Outro für diesen Podcast, keine Ahnung, können wir überlegen.
Ja, nee, genau.
Auch, auch sehr schön, weil die drei Gitarristen, John, also Paul als Gitarrist eben auch und George, spielen alle drei halt Solo-Gitarre und liefern sich so ein nices Solo-Gitarren-Battle als die drei Gitarristen so. Paul, aber was sind denn für dich so charakteristische Merkmale von den Beatles?
Tatsächlich vorwiegend diese Stimmen. Also dieses in Herzen singen ist für mich ein ganz typisches Beatles-Element, was natürlich sehr viele Bands angewendet haben und schwierig wird, das jetzt direkt auf die Beatles zu münzen. Aber ich weiß noch, es gibt ja den können wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir den vielleicht noch anspielen, vielleicht auch einfach nur verlinken, aber es gab ja Anfang der 90er, glaube ich, war das nochmal so ein Revival. Also die Beatles gehen nochmal ins Studio und nehmen eine Platte auf. John Lennon ist natürlich schon seit über 10 Jahren tot, aber Yoko Ono, seine von vielen Beatles-Fans ja doch sehr verhasste Frau.
Zu Unrecht übrigens.
Zu Unrecht, hat noch alte Tonbandgeräte gefunden mit Aufnahmen von John, die er nicht mehr vervollständigt hat, beziehungsweise nicht mehr aufnehmen konnte. Und ein Song heißt davon schon zum Beispiel Free as a Bird.
Und der andere heißt Real Love.
Real Love, genau, das war der zweite. Und die Beatles haben sich dann nochmal getroffen und aus diesen alten Tonbandaufnahmen nochmal neu, also die nochmal richtig aufgenommen.
Und da bin ich allerdings raus. Ich glaube, das magst klingt nicht mehr. Doch, die sind schön, aber ich finde, das klingt nicht nach Beatles. Also das klingt nach Solo-Projekt von Ringo, George und Paul, die Stimmen, aber darauf willst du hinaus.
Ja, also bei mir, also ich hab das Beatles-Gefühl wieder gehabt, als er dann im letzten Refrain wieder diese typischen Beatles-Chöre einsetzen.
Das stimmt, und die Chöre
Da dachte ich wieder, okay, das sind wirklich die Beatles. Und man hört vor allem auch so schön raus, so den Part, den John geschrieben hat und dann den Part, den Paul McCartney am Klavier geschrieben hat, dieses Düm, 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 diese schweren, tiefen Quarten, die er ja dann immer gerne, Quinten, die er dann gerne mal im auf dem tieferen Teil des Klaviers spielt. Also das ist für mich so ein typisches Beatles-Soundgefühl, was vielleicht Queen auch dann auch so, sag mal, perfektioniert haben mit diesen Chören und mehrmals raufgesungen, damit es nochmal besonders fett klingt. Aber das ist so mein Beatles-Signature-Move, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Ja. Gut, wollen wir noch was spielen? Was hast du denn noch so?
Also ich habe jetzt noch Referenzen zu Bands, die sich ganz deutlich auf die Beatles beziehen. Mhm. Auch wenn wir sagen, eigentlich bezieht sich jede Band in irgendeiner Form auf die Beatles. Ne? Also ja. Nirvana, Kurt Cobain sagt auch, sein größtes Vorbild waren die Beatles. Aber da hört man es vielleicht nicht so direkt, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht stimmt. Aber ich habe hier eine Band, die auch nicht so bekannt ist und die heißen Divine Comedy. Und Divine Comedy haben einen Song geschrieben, der heißt Bad Ambassador. Das ist mehr oder weniger ein Songwriter, der da alles macht. Und diese Band ist recht unbekannt, aber man hört, finde ich, sehr, sehr stark den Beatles-Einfluss. Die Texte sind sehr grandios. Es gibt besonders ein Album, was ich wirklich an der Stelle auch gerne empfehlen würde. Dieses Album heißt Regeneration. Und da hören wir jetzt mal rein in den Song Bad Ambassador. Und Paul, ich bin gespannt, was du sagst.
Ich auch, ja.
Like the dead on a bed of roses. Me and my lovely wife, we're in the prime of life. I wanna feel real, wanna freewheel, wanna steal the show from under their noses. I wanna get you off, well ain't that enough? I'm gonna have to sail down my ivory tower by myself, a jaguar. I'm a
Divine Comedy.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Also die Bezüge sind sehr offensichtlich. Allein schon diese Breaks sind klingen sehr extrem nach Beatles.
Der Schlagzeuger auch. Ja. Also das ist für mich was für mich auch so.
So, das ist so ein.
Und dieser Backbeat, also diese, ne, immer 2-1 und 2 und 3 und 4, also 2 und 4 immer so schwer und also ganz viele Songs von dem, aber ich würde, also das ist ein geiles Album, dieses ganze Ding, also Regeneration von Divine Comedy wird auch verlinkt, ne?
Ja, wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in
der
Playlist.
Der Song ist Bad Ambassador und es gibt auch noch andere Songs, wo man das ganz deutlich hören kann und wo es einen direkten Anknüpfungspunkt eben an die Beatles gibt. Also ich finde, man hört es an der Stimme auch, der Typ hat irgendwie, also Paul McCartney aufgegessen, so finde ich, oder John Lennon auch so, also und versucht es irgendwie so zu verdauen, dass es zu ihm passt, aber man hört es so deutlich, also dass da dieser Einfluss ist.
Ja, super, dann spiele ich jetzt, glaube ich, einfach noch was. Überlege gerade, was mache ich denn? Doch, ich glaube, jetzt wird es Zeit für das Daft Punk-Zitat.
Oha, bin ich gespannt.
Daft Punk ist, glaube ich, hier auch sehr vielen bekannt. Ist nun eigentlich eine Band, die stilistisch überhaupt nicht zu den Beatles passen würde, müsste man jetzt erstmal denken. Ich nehme es auch direkt vorweg, der Song ist keine, also er enthält jetzt ein kleines Zitat, eine Anspielung an einen Beatles-Track. Du wirst auf jeden Fall auch sofort wissen, welcher gemeint ist. Daft Punk, sage ich auch noch kurz was, ist ein Duo, also eigentlich eher ein Produzenten-DJ-Duo, muss man dann sagen, die auch eher aus der französischen Pariser Techno-Szene ursprünglich mal kamen. Die erste Platte ist auch noch echt eine stabile Techno-Platte. Es gibt auch viele Tracks drauf, die du heute auch noch laufen lassen kannst, die auch immer noch viel gespielt werden. Und sich dann aber sehr schnell auch weiterentwickelt haben. Eine Band, die ich auch, oder eine Gruppe, die ich auch extrem feier und sehr mag, wo ich auch Meinung bin, da könnte man auch definitiv die entweder als eigenen Podcast oder zumindest eben häufiger nochmal erwähnen. Denn es ist auch eine dieser Truppen, die sich sehr früh schon gesagt haben, okay, wir haben keine Lust, immer nur dasselbe zu machen. Wir sind jetzt einen eigenen, wir gehen jetzt unseren Weg und wenn wir darauf Lust haben, so eine Musik auszuprobieren, dann machen wir sie auch einfach. Schon auf der zweiten Platte, auf der Discovery, ist auch schon deutlicher Bruch zu hören. Es ist sehr viel mainstreamiger, radiofreundlicher. Hier einer der größten Hits mit One More Time ist ja zum Beispiel auch da drauf, ist direkt der Opener.
Ja.
Und jetzt gibt es einen Song, der nennt sich Digital Love. Wir hören da mal kurz rein und dann bin ich gespannt, ob du das Zitat auch direkt als solches erkennst und auch als solches ansiehst. Also man hört, das ist gesampelt natürlich alles. Das ist halt ein Motiv, was immer ewig aneinander hinter wiederholt wird. Ja, das ist
Disco-Pop von 2000, ne?
Genau, also es klingt also richtig nach, es klingt so richtig nach Millennium einfach. Ne? Voll. Also total fröhlich. Yes. Es muss eine lustige Zeit gewesen sein. So.
Ja, stimmt. Who knows?
Hab ich ja nur so also am Rande als Kind dann noch mitbekommen. Ne? Aber du hast das auf jeden Fall erkannt, die Stelle. Ne?
Ja klar, also ich glaube, du spielst an auf die Trompeteneinwürfe. Mir fallen zwei ein. Entweder All You Need Is Love oder Penny Lane, ja. Wahrscheinlich beides.
Irgendwie. Beides. Also yes. Penny Lane, die jetzt am meisten gedacht war, da.
Genau, das sind ja so. Das ist ja dieses Bach-Zitat, ne, was auf jeden Fall auch von George Martin kommt. Dann ja, habe ich natürlich ganz lustig, dass sie darauf anspielen.
Auf jeden Fall. Und das ist so offensichtlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht genau auch so konzipiert haben.
Stimmt.
Und natürlich haben Daft Punk Beatles gehört. Also es gibt da ja auf der ersten Platte auch einen Track, der einfach nur Inspiration, glaube ich, heißt. Ich muss mal nachgucken. Vorbilder heißt der Track übersetzt. Und wo einfach wirklich eine Roboterstimme halt nur hintereinander einfach sämtliche Namen von Bands und Interpreten auflistet, die sie gehört haben und die sie feiern. Beach Boys kommen dann zum Beispiel auch dran vor. Wilson, wie heißt er mal, das Genie?
Brian
Wilson ist dann zum Beispiel auch halt dann da drin. Also man merkt, dass die auf sehr viel sich auch mit 60s-Musik beschäftigt haben. Ja, das war das kleine musikalische Zitat. An der Stelle. Nice. Aber natürlich ist Daft Punk einfach schon stilistisch zu weit weg, als dass man eine direkte Parallele zu den Beatles ziehen kann.
Ja, okay, ja.
Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, was hast du noch so?
Ja, ich habe noch was, und zwar habe ich hier noch eine Band, die heißt Kula Shaker. Kula Shaker, auch eine relativ unbekannte Band, glaube ich, also Kula und dann Shaker.
Mit einprägsamen Namen auf jeden Fall.
Wir haben über ein Thema bei den Beatles nämlich noch nicht gesprochen, und das ist der Einfluss aus Indien. Also die Beatles haben in der späteren Phase, also 1966, 67, die indische Kultur vor allem in Form der Meditation für sich entdeckt. Und sind nach Indien alle gemeinsam gefahren und haben dort meditiert und mit Maharishi Yogi vor allem, das war so ihr Guru, der ihnen das Meditieren sozusagen beigebracht hat, und sie haben dann auch propagiert, dass das ein guter Drogenersatz ist. Das ist eine Zeit, wo die Beatles auch sogar schon LSD ausprobiert haben und danach gesagt haben, nach dieser Erfahrung mit der Meditation, das ist etwas, was die Drogen absolut ersetzen kann, dass dann John Lennon 5, 6, 7, 8 Jahre später wieder heroinabhängig wird, passt nicht so richtig dazu.
Echt, der hat gedrückt später.
Also wenn du so die letzten existierenden Fotos von John Lennon anschaust, dann ist dieses Gesicht einfach also ausgemergelt, völlig anders. Der 40-jährige John Lennon sieht echt nochmal ganz schön viel abgerockter aus als der 30-jährige. Dieser Indien-Einfluss ist vor allem angetrieben durch George Harrison, der da ein sehr großes musikalisches Interesse entwickelt für die Sitar und für indische Instrumente im Allgemeinen. Und wir müssten eigentlich bei den Beatles dann wenigstens einmal kurz Norwegian Wood anspielen, der so als der Start oder der Kick-Off-Song für diese indisch beeinflusste Soundwelt von den Beatles auf jeden Fall gelten kann. Also einmal kurz Norwegian Wood. Hier kommt die Sitar als Solo-Instrument zur Geltung und hat damit diese indische Referenz.
I wanted a girl, oh should I say, she once let me. She's shown me her own, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere.
John Lennon beschreibt hier auch eine Affäre von sich, ne, oder ein, das Leben, also auf Tour oder halt weg von seiner Frau. Er war sehr früh schon verheiratet, bevor er dann Yoko Ono getroffen hat, und beschreibt hier auch, wie es eben so gelaufen ist. Ne?
Also ein sehr, sehr ehrlicher sehr, Song. Ein sehr, sehr schräges Date einfach, würde ich jetzt
sagen. Genau, ein schräges Date, ja, ein also sehr schräges Date.
Einfach auf jeden Fall. Von der Stimmung von der ersten Minute an sehr eigenartig ist.
So. Auf jeden Fall. Begleitet dann von der Sitar. Die Sitar, irgendwann hat George Harrison übrigens dann wieder die Sitar hingelegt, weil er gesagt hat, okay, er wird nie so gut sein, dass es sich irgendwie lohnt, und hat dann nicht mehr daran weitergearbeitet und hat dann wieder zur Gitarre auch zurückgefunden später. In den 70ern hat das aber hier noch sehr, sehr ausgekostet, Ende der 60er. Auch das wurde von anderen Bands aufgenommen. Man erinnere sich an Painted Black zum Beispiel, ne, von den Stones, da kommt dieser Sound ja auch vor. Und dann gibt es eben eine Band, die sich in den 90ern irgendwie gründet, und die heißen eben Cooler Shaker, jetzt komme ich endlich wieder zum Punkt. Und die haben sich das so ein bisschen zum Programm gemacht, also britische Rockmusik mit indischen Einflüssen diesen Gedanken weiterzutragen und weiterzuentwickeln. Und da hören wir jetzt mal in einen Song rein. Timeworm von Cooler Shaker. Da hört man zumindest so einen Einfluss, aber das ganze Album ist davon. Also es gibt auch einen Song, der heißt Rade Rade, und das ist wirklich ein indischer, weiß nicht, da hört man nur noch indische Musik. Sehr, sehr interessant, dass eine Band sich das nochmal so zum Steckenpferd macht, dass sie sagt, ey, den Gedanken denken wir weiter in den 90ern, 30 Jahre nach den Beatles.
Das ist eine britische Band oder ist das,
das ist eine britische Band, genau.
Okay. Aber was, mit indischem Background dann?
Nein, also der Sänger, nee, das sind, in der Band gibt es keine indischen Mitglieder, soweit ich weiß. Aber halt auch eine Indie-Rock-Band, die nicht wirklich, also ne, die hat Indie-Rock. Nicht die große Weltkarriere gemacht.
Indie-Rock passt natürlich hier nochmal wunderbar.
Indie-Rock.
Ich hab aber wirklich früher so mit 16, 17 gedacht, also Indie-Rock wäre einfach eine Abkürzung für irgendwie indisch inspirierte Musik. Aber ich dachte aber auch mit 12 Hip-Hop wäre einfach Musik, wo man gut zu hüpfen kann. Also ja, hüpf. Ich wusste nicht, dass das dasselbe wie Rap ist. Also das ist eigentlich vielleicht ganz gut, dass ich nicht professioneller Musiker geworden bin.
Also jedenfalls, wer Cooler Shaker mal verfolgen will, es gibt dieses Album, von dem ich gerade gesprochen habe, von 1999 ist das, und das heißt Peasants, Pigs and Astronauts. Hat ein Cover, wo so ein Astronaut die Rolltreppe hochfährt in einem Wald, also sehr psychedelisch irgendwie, aber mit so einem modernen Touch. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Da gibt es noch auch Anklänge an die Doors und so. Und also ein cooles, cooles Album. Habe ich tatsächlich mal so entdeckt, dass ich durch Saturn gelaufen bin und da lief Musik und ich habe den Verkäufer gefragt, was löppt denn da? Und der hat gesagt, na, das ist hier so eine Band, zeig mal, guck mal hier. Und dann habe ich die CD gekauft. Ist mir auch sonst nie,
glaube ich, im Leben so. Und der Verkäufer kannte die Band dann auch, ja? Aber das hatte ich, glaube ich,
ja, aber der hat das irgendwie nachgeguckt, die können das ja dann noch nachgucken und dann hat er mich da zum Regal geführt, ja,
auf jeden. Okay.
Paul, du bist dran, du hast
auch wieder was. Ja, ich bin gerade überlegen, was ich jetzt hier nehme, weil den Fine Line, also das mit das Paul McCartney Solo-Zeug würde ich halt ganz gern zum Schluss halt machen. Ich nehme jetzt mal das, wo ich auch tatsächlich inzwischen ein bisschen Zweifel habe, ob es hier so gut reinpasst in diesen Wust.
Ach klar.
Das ist die Band, die hatte ich vorhin schon angesprochen. Es geht um die irische Indie-Rock-Band Two Door Cinema Club. Die Band zeichnet sich vorwiegend dadurch aus, dass sie keinen eigenen festen Schlagzeuger haben. Und das dann programmieren, so auf den ersten EPs klingen die Schlagzeuger auch noch gewollt synthetisch. Also man wollte, glaube ich, keinen natürlichen Schlagzeugsound da drin haben. Die live allerdings sind sie da mit Drummer unterwegs. Ich habe die einmal live gesehen, glaube im Astra, und war echt ein geiles Konzert übrigens, so rückblickend. Ich glaube, war irgendwie so kurz nach meinem Geburtstag auch noch, also war echt schön. Und da hatten sie halt dann irgend so ein Tier, was das halt einfach dann tighter einkloppt als der Drumcomputer selber. Die Band ist so medium bekannt, ist auch eine so von den Bands, wo ich sagen würde, die erste Platte war somit die beste, dann kam die zweite, die zwar sehr viel besser produziert war, aber nicht so, also ich hatte nicht das Gefühl, da ist so eine Weiterentwicklung irgendwie am Start gewesen, und die dritte Platte hatte ich nur einmal irgendwie zwei Songs reingehört und fand die ganz furchtbar und habe sie direkt wieder zu den Akten gelegt. Und wie gesagt, es ist sehr schwierig, jetzt hier einen Vergleich zu ziehen nach dem Motto, da haben sie sich aber direkt von den Beatles inspiriert. Also ich finde, die Stimmfarbe klingt sehr nach McCartney. Der Akzent hat natürlich auch so eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest so für mein deutsches Ohr. Und es geht dann auch vielmehr noch so um diesen...
Das deutsche Ohr, das Paul Gäbler.
das irisch und nordbritisch nicht wirklich auseinanderhalten kann. Und wo war ich jetzt nochmal?
Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht.
das bleiben wir alles drin. Also und dann, aber es sind eher so diese Standardreferenzen. Also wir haben eine sehr klar sehr klar zu hörende Leadgitarre, die Melodie drüber spielt, sehr viel mit Effekten das macht. Dann haben wir eine ganz klassische Rhythmusgitarre, die wirklich nur Akkorde schrammelt. Und der Bassist zum Beispiel, der groovt sich halt so harmonisch durch diese Harmonien irgendwie so durch. Also da gibt es schon durchaus viele...
Das ist auch eine sehr spannende Formulierung, Paul. Der groovt sich
durch die Harmonie. Okay, ein harmonisch muss man
aber die Basslinien sind einfach so...
Also genau, die Basslinien spielen nicht ganz billig den Grundton, sondern sind Teil des harmonischen Geschehens.
Und das ist die Tragik unserer Zeit, dass wir Basslines einfach nicht mehr so gut hören können. Ja. Zumindest nicht, wenn wir Hi-Fi-Kopfhörer aufhaben, sondern uns AirPods in die Ohren stecken oder von unseren Handyboxen hören oder von irgendeiner schlechten Bluetooth-Box, weil wir einfach Basslines nicht mehr hören. Und Leute, Basslines sind der Shit. Hört euch die Basslines an, dazu braucht ihr allerdings entweder einen Subwoofer oder eben Kopfhörer, die euch irgendwie abschließen von der Umwelt und wo ihr einfach mal auf den Bass hören könnt, weil ohne Bass macht diese Welt keinen Spaß.
Ja, ohne Bass kein Spaß. Das ist ganz einfach und simpel, ja. Ja, wir sind ja da beide, glaube ich, doch dann ziemliche Fachnerds. Also Zweifach-Nerds heißt ja auch nicht umsonst so unser Podcast.
Oder Zweifach-Nerds.
Es ist in alle Richtungen denkbar. Und ich bin da, glaube ich, schon echt ein kleiner Nazi auch, was das angeht. Also wenn ich sehe, dass Leute Musik über Laptopboxen hören, dann
klingt aber andererseits auch ganz fett so. Also wenn du es so anmachst, ne, oder wenn man den Song kennt, dann kann man sich den Rest dazu denken. Aber es ist ein bisschen schade, dass durch diese ganzen mobilen Geräte man eben nicht mehr so viel Bass hat. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wir werden übrigens direkt danach, das sage ich einfach gleich an, wir hören jetzt erstmal diesen Song von Two Door Cinema Club. Ich habe auch direkt den Track genommen, der am bekanntesten ist, glaube ich, noch von denen, nämlich What You Know heißt der Song. Ich wünsche viel Spaß.
My sweet beginning.
Es ist so eine von diesen Bands, wo auch völlig klar ist, wahrscheinlich könnten wir jetzt 3 Stunden lang Bands aufzählen, die eine ähnliche Bandkonstellation haben, wo wir eine klassische Leadgitarre, eine klassische Rhythmusgitarre haben und wo dann noch irgendwie 2 bis 3 Boys dann ins Mikrofon singen.
Obwohl, aber ich muss sagen, also ich bin bei dem Beispiel raus. Ich höre da nicht so einen Beatles-Bezug.
Du hörst gar keinen Beatles-Bezug drin, okay.
Also ich meine im allgemeinen Sinne natürlich schon, aber jetzt nicht so detailliert irgendwie.
Also mich hat eben überraschenderweise der Song ein bisschen an einen erinnert, nämlich im Only Sleeping, den spielen wir jetzt auch nochmal ganz kurz an. Auch wenn die Songs sich auf den ersten Blick überhaupt nicht ähneln, ich finde es ist so eine Grundlethargie, beziehungsweise so eine gewisse nachdenklicher Ton ist halt drin und es hat auch eben so einen ähnlichen Schunkelmodus. Der von Tudor Cinema Club natürlich sehr viel dicker produziert und sehr viel doller und sehr viel rhythmischer und der ist halt ein bisschen träger. Also da diese Lethargie, die finde ich, ist der sehr ähnlich. Also es ist eher so ein Stimmungsding. Aber ich verstehe schon, dass die Referenz jetzt nicht sofort ins Auge springt. Ich habe auch gestern lange nochmal durch die Diskografie von Tudor Cinema Club durchgeskippt, um halt einen Song zu finden, wo die Referenz am deutlichsten wäre, aber es gab nicht so wirklich einen. Es war vielmehr der Sound.
Aber es reicht ja, dass es dich auch erinnert. Ne? Und der Gesangssound ist wahrscheinlich auch das, was dich da auch erinnert. So. Also weil die Stimme auch so diese nasale Höhe von John Lennon hat, wie wir es jetzt gerade bei I'm Only Sleeping auch gehört haben. Ne?
Mhm. Na und dann halt eben so klassische Studio-Effekte. Also die Stimme wird an ein paar Stellen gedoppelt, also man nimmt sie doppelt auf, damit es einen anderen Sound hat. Man hört bei Tudor Cinema Club allerdings auch sehr deutlich, finde ich, dass da ordentlich Autotune und Melodyne auf der Stimme drauf ist. Also die Stimmen klingen einfach zu glatt, so sauber, wo man genau weiß, so singt eigentlich kein Mensch. Beziehungsweise wenn er so singt, dann hat er sehr lange gebraucht, um genau so singen zu wollen. Und das fällt ja auch bei I'm Only Sleeping auf. Ne? Also immer die erste Phrase ist einstimmig und dann ist die zweite Phrase ist dann zweistimmig, beziehungsweise nicht zweistimmig, dass es unterschiedliche Töne wären, sondern dass man die Stimme doppelter aufgenommen hat. Also so ein ganz inzwischen ein völlig, ja, der normalste Studio-Effekt, glaube ich, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, aber von den Beatles halt eben dann nochmal zur Perfektion getrieben, auf jeden Fall. Ja.
Ein Beispiel, was wir jetzt noch hören können, ist von den Raconteurs, auch eine Band von heute, die auch heute in Berlin zufällig live spielen, ich gehe auch hin. Und die haben seit 10 Jahren eigentlich nichts mehr gemacht, aber haben jetzt gerade wieder neuen Shit am Start. Und da gibt es einen Song von 2006, der heißt Intimate Secretary. Und da hört man ganz deutlichen Beatles-Einfluss vom Beat, von den treibenden Akustikgitarren und auch vom mehrstimmigen Gesang. Da hören wir einmal kurz rein, um die Reihe fortzuführen, welche Band klingt eigentlich heute noch so wie die Beatles.
Nur ganz kurz zu den Raconteurs, wer spielt da so, wer kennt man?
Ja, Jack White, den kennen wir. Ja. Brandon Benson, nicht so bekannt, es ist ein Songwriter, der auch schon ein paar Soloalben gemacht hat, aber Jack White ist auf jeden Fall der bekanntere wahrscheinlich. Seven Nation Army kennen wir alle und Jack White ist unser Held, der bei jedem Fußballspiel
harte Rocksau auf
angespielt jeden Fall. Wird. Genau, Intimate Secretary jetzt von den Raconteurs, die Band von Jack White und Brandon Benson und noch 2 anderen Kollegen,
die keiner kennt.
Thank you.
Schöner Song. Intimate Secretary von den Raconteurs. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier schon auch so ein bisschen am, also ich bin auch schon am irgendwas rumklicken hier. Okay.
Wir hatten gerade kurzen Stressmoment, als wir dachten, wir hätten die komplette Aufnahme gelöscht, aber es war zum Glück doch nicht so.
Haben wir aber nicht. Also die Raconteurs haben hier auch den Synthesizer, der natürlich für die Beatles auch sehr wichtig wird irgendwann. Da können wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber in den späten 60ern haben die Beatles auf jeden Fall auch schränkeweise Moog-Synthesizer ins Studio geschleppt, um dann zum Beispiel eine Posaune nachzustellen.
Ja, aber sie waren ja auch noch schränkeweise groß, die Moogs.
Genau, damals, und die, ne? Genau, also, auf jeden Fall. Die können sie heute auch noch sein, aber heute hat man das natürlich auch schon extrem viel kompakter hergestellt. Und hier, die Raconteurs benutzen eben auch diese Vintage-Synthesizer, die es eben schon in den 50er, 60er Jahren dann gab.
Raconteurs, sowieso echt eine Band, die ich jedem empfehle, sich mit auf der jeden, zu beschäftigen.
Auf jeden.
Und es ist auch immer so eine Band, wo ich immer so beim Hören merke, eigentlich will ich immer noch bis heute, dass eine Band so klingt. Also einfach vom Studio-Sound her ist Consolers of the Lonely, die zweite Platte von 2008, die glaube ich auch bis jetzt die letzte war. Sie haben jetzt ja wieder irgendwie zwei, drei Singles veröffentlicht. So zum ersten Mal seit 10 Jahren gab es mal wieder
eine Reaktion. Ja, nächsten Monat kommt auch eine neue Platte.
Ah, da bin ich gespannt.
Help me, Stranger.
Also wie gesagt, diese zweite Platte, Consolers of the Lonely, klingt einfach wunderbar. Also genauso so muss ein Schlagzeug gemischt sein, genau da muss eine Gitarre liegen. Also für meinen Geschmack ist das so ein Ding, wo man sich orientieren kann, wenn man über Bandsound generell nachdenkt. Ja. So, ich schaue jetzt mal selber noch, was ich noch hier so habe. Ich habe, glaube ich, auch nur noch einen einzigen Clip, und zwar Fine Line von Paul McCartney himself.
Sorry, willst du damit schon abschließen eigentlich?
Nee, eigentlich nicht, weil du hast, glaube ich, noch was, dann würden wir das noch nehmen. Weil Fine Line ist tatsächlich ganz schön, weil man da, es ist wie gesagt von Paul McCartney selber, es ist so gesehen schon irgendwo Beatles, aber man hört ganz gut, was Paul McCartney für die Beatles bedeutet hat, aber auch man hört wiederum auch sehr gut, was halt fehlt, also welche Parts dabei dann doch zu kurz kommen oder kürzer treten müssen, ja. Aber mach du erstmal, du hast glaube ich
naja,
noch was.
Ich hab, ja, Fine Line ist auf dem gleichen Album wie English Tea, also wir haben jetzt von dem gleichen Album gesprochen, ne? Chaos in Creation in the Backyard, ist das Album von Paul McCartney, wo er am direktesten an die Beatles anknüpft, glaube ich.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, kannst du entscheiden, Paul, was wir
haben. Paul McCartney war ja dann noch mit Paul McCartney in Wings ja noch sehr lange, sehr erfolgreich unterwegs. Und Live and Let Die ist ja auch ein Riesenhit in 17 nochmal gewesen.
Genau, aber das klingt völlig anders, finde ich. Ja, ne? Also klar, seine Stimme bleibt seine Stimme irgendwie, aber völlig anders.
Ja, aber halt so dieses Beat-mäßig, also der Beat-Pop, der halt, den hört man auf der Platte nochmal sehr deutlich raus.
Dann fahr doch ruhig ab.
Dann machen wir Fine Line direkt, ja, weil ich habe auch, glaube ich, den Schluss genommen, weil dort nochmal am ehesten diese, also ich finde erstens sich McCartneys Kompositionsstil da nochmal sehr gut zeigt, was er halt gerne so für Effekte benutzt, beziehungsweise was ihn halt auszeichnet als Songwriter. Und man hört halt auch noch sehr schön, wenn man mal auf sein Klavierspiel achtet, das kannst du wahrscheinlich dann auch gleich ganz gut nochmal dann kontrastieren, was er dort für Stilmittel nutzt, um dass das Klavier so klingt, wie es klingt. Wir hören mal rein. Thank you.
Ach, wie das Klavier da am Ende ausklingt. Herrlich.
Wunderbar. Genau so macht man das. Was passiert da gerade harmonisch? Also man hört ja dieses aber die ganze Zeit im Bass wiederum verschiebt sich die Harmonie.
Eben. Und Paul McCartney ist eben Bassist und das Faszinierende an diesem Schluss ist, dass in den Oberstimmen, also Gitarre und Klavier machen das Gleiche. Die spielen die ganze Zeit sowas hier. Und nur durch das Verändern der Basstöne ändert sich die ganze Harmonie. Warte mal. Und jetzt der Bass verschiebt sich nach oben. Und damit haben wir eigentlich so, also von Fis-Moll, dann auf einmal Ado mit Septim im Bass. Oh, jetzt kommen die Fachbegriffe, shit.
Nee, das,
Und dann aber auch F übermäßig und diese ganzen Akkorde, obwohl die ganze Zeit A und Cis oben liegen, durch die Veränderung der Basstöne ändert sich die ganze Zeit die Harmonie. Ja. Also es bleibt total abwechslungsreich, eben wegen dem Bass. Also aufgrund von den unterschiedlichen Basstönen.
Dieses Modell von einer Oberstimme, die gleich bleibt und der Bass, der sich verschiebt, das kann man wahrscheinlich 50.000 Beispiele jetzt halt irgendwie finden.
Ja,
aber es ist eigentlich auch immer noch ein ganz klassisches Stilmittel von Pop bis heute, auch von elektronischem Pop, dass du halt einen Synthesizer hast, der oben halt richtig ordentlich abfeiert.
Und zwar immer das Gleiche.
Genau, immer dasselbe, dann auch alles geloopt und unten verschiebt sich die Harmonik einfach nur dadurch, dass die Basstöne sich ändern.
Und wie die Basstöne sich ändern, also daran kann man auch gut festmachen, wie clever Musik eben auch generell gemacht ist. Ne? Oder wann Musik langweilig wird. Musik wird weniger langweilig, wenn der Bass irgendwie was Interessantes macht.
Ja. Na, und zum Schluss, also es ist wirklich erst im Schlussakkord, löst es sich so schön in die
Ende.
Ja, genau. Auf einmal ist alles sauber wieder.
Und dann ist natürlich noch ein Einfluss für das Klavier, halt dieses Durchachteln. Was dann am Ende auch kommt. Und da, ich meine, wir haben überhaupt nicht über die Einflüsse für die Beatles gesprochen, sondern nur, wie die Beatles andere beeinflussen. Ne? Aber dann sind wir natürlich in den 50er Jahren, wo wir Jerry Lee Lewis haben als Rock'n'Roll-Pianisten, der irgendwie die ganze Zeit... Also, oder Little Richard genauso als King natürlich. Ne? Also dieses Durchachteln, was dann wirklich eben da, dieses Klavier, wo man ein sehr lockeres Handgelenk braucht, damit man da nicht irgendwie eine Sehnscheinentzündung von kriegt, wo man einfach das Klavier als Schlagzeug benutzt. Also das ist auch wichtig, wenn wir bei den Beatles über den Backbeat sprechen, mit diesem, also wo ich vorhin gesagt habe, 2 und 4 sind schwer. Dazu ist wichtig, dass wir Achtel haben, die das Ganze irgendwie rhythmisch noch auflockern. Ne? Und das macht Paul McCartney hier die ganze Zeit bei Fine Line, die ganze Zeit, jam, bam, 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 geht das Klavier in Achteln durch. Und da kann ich auch gut anknüpfen gleich übrigens.
Ja, perfekt. Dann mach direkt weiter. Du bist kurz schön in Fahrt.
Kommen wir zu einem Song, wo ein Instrument, was völlig ungewöhnlich ist für Rockmusik, vorkommt, und zwar die Blockflöte. Paul McCartney ist ein großer Liebhaber von der Blockflöte und es kommt immer wieder in Songs vor. Ein berühmter Song ist zum Beispiel The Fool on the Hill von den Beatles, wo dieses Instrument sehr prominent eingesetzt wird. Und das ist vielleicht nicht ein Instrument, wo man sofort denkt, Blockflöte.
Das ist Rock'n'Roll auf jeden Fall.
Genau. Trotzdem kommt es immer wieder vor und es macht echt Spaß, irgendwie da das zu verfolgen. Wir haben auf jeden Fall auch noch 2, 3 andere Beispiele dafür. Bevor wir zur Blockflöte kommen, gibt es noch kurz einen... ein Beispiel, und zwar für das Songwriting, was bei den Beatles einfach oft ein Alleinstellungsmerkmal hat, und zwar in einem ganz bestimmten Aspekt, und zwar wie lang die Phrasen sind. Also bei The Fool on the Hill, da haben wir nämlich eine Melodie, die sich immer weiter vergrößert, also im Gesang ist es erst day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Und am Ende von dem Beispiel, was ich jetzt gerade gegeben habe, ist, haben wir eine längere Phrase. Die Phrasen werden immer länger. Bei heutiger Popmusik ist es eher anders. Da werden eher gleiche Phrasen gleichgeschaltet. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt einen aktuelleren Song aus unserer Sendung nehmen, dann ist es, kann man Sendung sagen bei Podcast? Sagt man Sendung?
Ja,
sagt man,
ist,
ja.
Das ist, glaube ich, genau der Terminus.
Okay, gut. Also wir haben vorhin 42 von Coldplay gehört und da haben wir
Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Oh.
Und dann nochmal das gleiche sozusagen von der Dauer.
And since I fell for that spell, I am living there as well.
Also das Gleiche nochmal. Genau. Und das ist eben der Unterschied zu einigen Songs eben von den Beatles, wo mir immer wieder auffällt, hey, da gibt es keine Entsprechung, sondern die Melodie entwickelt sich. Und das finde ich einen spannenden Ansatz für Songwriting auch. Ne? Wir haben You're giving me a million reasons to let me go. Ich meine, super Song. Aber jede Phrase, oh, falscher Akkord, ne? Aber jede Phrase ist gleich lang. Und das ist irgendwie interessant, dass wir hier bei den Beatles immer wieder feststellen, hey, wir haben unterschiedliche Phrasen. Punkt ist, glaube ich, klar.
Ja, ja, es ist, das sind so Momente, wo ich dann doch das Gefühl habe, da war auf jeden Fall George Martin halt dann mal deren Mentor und auch so ein bisschen Ersatzpapa ja auch. Ne?
Also, kann gut sein, dass er war natürlich sozusagen die Grundlage, also klassisch, also ja, aus klassischer Sicht dafür zu sorgen, dass die Musik abwechslungsreich ist, ja.
Und ich meine, und das waren ja nicht Jungs aus der Bilder, aus der Bürgerschicht. Das waren ja wirklich einfache Boys aus von der Straße, könnte man fast sagen.
Naja, also der Vater von Paul McCartney, die haben, glaube ich, ne, also das merkt man auch so bei When I'm 64 oder so, da merkt man, okay, es gibt also so an alte Jazzmusik aus den 30er, 40er Jahren, das ist auch ein großer Einfluss. Ja. Aber du hast recht, natürlich sind die nicht jetzt zu den Liverpool Philharmonics gegangen. So.
Ja, ja.
Oder
ja,
wahrscheinlich
ja,
eher selten.
Ja. Vielleicht auch noch zu der Zeit, vielleicht nicht ganz so unüblich. Aber egal, wir wollten erstmal noch Fool on the Hill.
Hören wir uns das an.
Hatten wir gerade jetzt eigentlich schon von dir gehört, jetzt hören wir es nochmal von einem gewissen Paul McCartney gesungen.
Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round.
Also hier jetzt der Teil am Schluss, ne? Rum, bum, bum, also Wechselbass und dann diese Achtel im Klavier und die Bassmundharmonika im Bass und dann eben die ganze Zeit die Blockflöte. Total un-Rock'n'Roll. Ich meine, der Song ist auch nicht wirklich Rock'n'Roll, aber für eine Band, ne, wie die Beatles, ist Blockflöte schon ein witziges Instrument.
Das war vor allem halt so, das Instrument würde mir sofort einfallen, wenn ich ein spießiges Musikinstrument suche. Also dann ist die Blockflöte auf jeden Fall direkt an erster Stelle.
Und das ist so gemein, weil die Blockflöte ist so ein tolles Instrument und ich finde es schön, dass so jemand wie Paul dann eben die Faust erhebt und sagt, nein, hier, die Blockflöte benutzen wir auch bei unseren Welthits, so, Punkt. Er benutzt es auch bei English Tea. Einmal kurz das Blockflöten-Solo von English Tea noch angespielt, das ist ein lustiger Song, auch von 2005, den er gemacht hat, auch mit Klavier, Streichquartett. Er redet darüber, dass man jetzt eine Tasse Tee trinkt und dass man sich die Wiese dabei anguckt. Also er embraced dieses spießige englische Leben, was wir alle als Klischee irgendwie kennen. Und dazu erklingt dann eben noch die Blockflöte.
Any Sunday morning, miles and miles of English garden stretching past the window.
Der letzte Teil von meiner Blockflöten-Trilogie ist jetzt, geht jetzt wieder zurück zu der Band Divine Comedy, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da gibt es nämlich einen Song, der heißt Perfect Love Song. Natürlich ein provokanter Titel, aber besonders im Text kommt eben vor, also was er meint, was einen perfekten Love Song ausmacht, nämlich welche musikalischen Elemente. Und die Beatles kommen natürlich da drin vor. Die Blockflöte kommt zwar nicht im Text vor, aber man hört sie auch hier sehr deutlich. Perfect Love Song von Divine Comedy.
And I'll give you the perfect love song with a divine Beatles bass line and a big old Beach Boys sound. I'll match you pound for pound like heavy weights in the final round. We'll hold on to each other so we don't. Give you what I think you're after with
da sind ja viele textliche Zitate jetzt drin gewesen. Ne?
Voll, also, ja, ja. Und
das ist
ja
eine einzige Anspielung.
Und am Ende kommt irgendwie noch die Songzeile "And we make love till we're half dead". Also es endet dann auch im Bett, aber also dieser Song, genau. Also was braucht man alles, um einen perfekten Love-Song zu schreiben? Und er erwähnt es zwar nicht, aber die Blockflöte kommt sehr deutlich und das ist natürlich eine Anspielung, ja. Wer sonst benutzt Blockflöten auf Rockplatten? So, niemand tut das.
Ja, jetzt so.
Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende, ne?
Ja, also ich hab auf jeden Fall keine Clips mehr. Ich bin
also ich hätte noch einen kleinen, weiß nicht, trashigen Abschluss. Also einfach ein Beitrag aus der Sparte Comedy. Und zwar, also was heißt Comedy? Es ist so, dass die Beatles natürlich tausendfach auch persifliert wurden. Es gibt Cartoons, die von den Beatles handeln und alles Mögliche.
Die haben ja sogar selber Cartoons über sich gemacht, ne? Also mit Yellow Submarine.
Genau, da gab es auch diesen, genau, Yellow Submarine. Also die haben sich auch selber natürlich auch ständig da auf die Schippe genommen. Und dann gibt es den musikalischen Kopf von Monty Python, Eric Idle, ne? Der Songwriter von Always Look on the Bright Side of Life und ähnlichen Hits. Und Eric Idle hat eine Band gegründet oder mitgegründet, die The Ruttles heißt. Und die Ruttles sind eine Parodieband, eine Verarschung von den Beatles. Und das Witzige ist aber, Paul McCartney nicht, der fand es nicht lustig, aber echt? George Harrison hat es sogar mitfinanziert. Also, und John Lennon fand es auch so geil, dass er die Platte behalten wollte, die ihm sozusagen ausgeliehen wurde, um mal reinzuhören. The Ruttles haben eine Dokumentation gedreht, also eine Mockumentary, also eine Dokumentation, die sich lustig macht über alles, was die Beatles so betrifft. Das ist auch Ende der 70er entstanden und die Mockumentary hat den Titel All You Need Is Cash und wird das handelt eben von den Beatles, wie sie da eben so. Und der Film lohnt sich total, der läuft ab und zu mal im Fernsehen, aber natürlich höchst selten. Absolutes Nerd-Thema, aber verarscht die Beatles nach Strich und Faden, aber auf eine sehr gekonnte, gewitzte Weise. George Harrison hat einen kleinen Cameo-Auftritt. Paul McCartney fand es total unlustig. Ja, konnte da nicht drüber lachen.
Aber gerade er ist doch eigentlich
ein
sehr humorvoller Mensch.
Ja, also weiß ich nicht. Und John Lennon fand es super geil. Also die haben sehr unterschiedlich darauf reagiert. Die Ruttles haben die frühen Beatles kopiert auf eine Weise, du kannst es dir nicht vorstellen, es klingt perfekt, aber die Texte sind so trashig, also machen sich über dieses frühe Image der Beatles, nur Liebeslieder zu schreiben mit sehr flachem Inhalt, extrem gut lustig. Also Paul, hör mal auf den Text und den Sound. Ja, jetzt schlagen wir den Bogen zu den frühen Beatles. Mit den Ruttles und dem Song I Must Be In Love.
I feel good, I feel bad. I feel happy, I feel sad. Am I in love? I must be in love. I feel rich, la, la, la. I feel poor, la, la, la. I'm in doubt, la, la, la. I feel sure. La, la, la. Am I in love? I must be in love. Any time of the day I can see.
Ja, krass, das ist natürlich. Das ist das berühmte Schlackerdaddeln, der genau. Beatles nochmal reingebracht. Und das ist natürlich eine herrliche Hommage, ja.
Und sie haben auch Songs halt gemacht, die genauso klingen wie die Beatles. Also, das ist jetzt eine, ne, das klingt ungefähr, da haben wir auch wieder diese 12-Setter-Gitarre, wie am Anfang von unserem Podcast beschrieben.
Ja, perfekt, jetzt hätten wir das geplant mit dem Bogen, ne?
Ja, und zum Song Help von den Beatles, über den wir auch nicht gesprochen haben, gibt es das Pendant Ouch. Von den Ruttles. Also die Ruttles sind nochmal ein Kosmos für sich. Es gibt einen sehr frühen Song, den Paul McCartney geschrieben hat und der sehr spät gekommen ist. Der heißt When I'm 64. Und die Ruttles haben einen Alternativtrack dazu gemacht, der heißt Back in 64.
Many years from now, when your grandchildren climb up on your knee, you may be quite astonished to see how many channels they can change on TV. When some old film in black and white comes on and there you are up on the screen. Or if is it someone just like someone you've been looking not a day over 19? Granddad, the little ones are asking you, why do you look so sad? So you tell them all about.
Ja, es ist halt mit perfektem Handwerk nachkomponiert, ne? Also besser hätten es die Beatles ja selber nicht.
Ja, genau, also die Songs sind richtig gut. Es ist halt alles nur unter diesem, ne, unter diesem, mit diesem Augenzwinkern. Neil Innes heißt der Typ, der die meisten Songs geschrieben hat und der auch, wenn er singt, genauso klingt wie John Lennon. Also es ist wirklich erstaunlich. Und die hatten halt auch, also natürlich einen Namen, also Paul McCartney, die waren dann irgendwie Dirk McQuickly und also dieser Film, All They Need Is Cash, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, wenn man mal Lust hat auf Beatles verarschen auf hohem Niveau. Okay, also das wäre mein Abschluss hier.
Ja, nee, wunderbar.
Back in 64.
Wir sind ja auch schon nicht weit gekommen mit der Zeit. Wir hatten ja vorhin noch so ein bisschen offen die Beatles in ihrer frühen Phase, die ja dort noch eine fröhliche Boyband waren. Oder zumindest war das so der Eindruck. Es gibt ja den sehr guten Touring-Film, also die The Beatles on Tour, glaube ich. Den, wo du auch mal meintest, naja, ich habe halt irgendwie die Anthology komplett gelesen, ich musste mir jetzt den Film nicht nochmal angucken. Aber das ist ein Film,
glaube ich. Du meinst 8 Days a Week, jetzt der vor 2 Jahren.
Genau, 8 Days a Week, ja. Also wo diese ersten 3-4 Jahre der Band vorgestellt werden von 63 bis 66 so circa. Also ich glaube 66 haben sie ihre letzten großen Shows gegeben.
Genau.
Und dann gab es diesen einen nicht so schönen Moment, wo sie dann in irgendeinem Polizeiwagen halt wieder dann vom Gig weggefahren sind.
Candlestick Park, im letzten Auftritt, ja.
Und dann halt gesagt haben, alle so saßen und sagten so, wir haben keinen Bock mehr auf diese Scheiße. So, das war irgendwie, hat irgendwie ein Jahr lang echt Spaß gemacht und jetzt reicht es uns. Du meintest aber, so harmonisch war es gar nicht unbedingt, gerade weil sie diesen Stress hatten.
Nee, deswegen, ja, genau. Ich meinte nur wegen dem Stundenplan halt.
Aber untereinander hatte ich immer das Gefühl, das war noch toll alles. Also es gibt so ein süßes Foto, wo man sieht, wie die alle zu viert auf der Rückbank von einem großen Auto liegen und sich gegenseitig wärmen, einfach nur, weil es so kalt ist und sie in diesem Bus halt dann zu ihrem nächsten Gig gefahren sind.
Also das stimmt. Ich weiß aber nicht, inwieweit die Viererbeziehung oder wie die Beziehung unter den Einzelnen da ist. Ich weiß nur, dass George Harrison und Paul McCartney ein schwieriges Verhältnis hatten, obwohl George Harrison durch Paul McCartney in die Band gekommen ist. Aber da gibt es auf jeden Fall auch in den früheren Zeiten, dadurch, dass es eben so ein starkes Songwriter-Duo gibt in der Band, eben auf jeden Fall auch schon früh Spannungen. Aber das ist auch ein bisschen Spekulation, weil die Biografien, die wir lesen oder die wir eben schauen können, die romantisieren natürlich.
Wie weit war dieses Songwriter-Duo oder gab es so einen Punkt, wo das nicht mehr Bestand hatte, also wo jeder seine eigenen Songs geschrieben hat? Diese ersten Beatles-Songs sind ja wirklich entstanden, dass John und Paul die Schule geschwänzt haben, sich hingesetzt haben und dann einen Song geschrieben haben.
Ja, ich glaube, das hat sich sehr lang gehalten. Auch das wird unterschätzt, aber am Ende, sagen wir 68, 69 geht es auseinander. Also Hey Jude
so spät
ist dann ein Song. Ja, Hey Jude ist dann ein Song, der nur von Paul McCartney geschrieben ist. Es gibt auch schon früher Songs. Yesterday ist auch kein Song, der eine Kollaboration ist. Es wurde aber alles unter dem Label Lennon McCartney veröffentlicht, ne? Weil sie eben sehr solidarisch auch gesagt haben, wir veröffentlichen alles zu zweit. Aber dann ist es gerade für so einen George Harrison natürlich schwierig, da ranzukommen. Und erst mit so großen Hits wie Something auf dem letzten Album Abbey Road ist dann auch wirklich George Harrison da angekommen als vollwertiger, ernstzunehmender Songwriter, der eine ganz eigene Berechtigung für sich selber hat.
Abschließend, würdest du sagen, hast du eine Lieblingsplatte? Also gibt es eine Platte der Beatles, die du dann doch vorziehen würdest? Du musst jetzt auf eine einsame Insel auswandern und darfst dir nur eine Beatles-Platte aussuchen?
Nein.
Würdest gar keine mitnehmen?
Ich würde gar keine mitnehmen. Ich würde mein Handy mitnehmen und alle Beatles-Songs erstmal auf Spotify runtergeladen haben.
Nee, Spotify wird dir, bevor du auf der Insel abgesetzt wirst, deinstalliert.
Dann bringe ich mich um.
Okay.
Ja, hast du eine Lieblingsplatte?
Ja, ich überlege jetzt gerade, ich glaube doch tatsächlich einfach von, das hatten wir ja vorhin schon, Alben, die sich rund anhören, die dich auf so eine Reise mitnehmen, ist auf jeden Fall Abbey Road schon mit die beste. Ich finde sie musikalisch die ausgefeilteste.
Klar, auf jeden Fall.
Wo man merkt, da waren sie auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität und es sind ihnen so viele interessante Sachen eingefallen. das ist, also das finde ich immer noch unerreicht. Allerdings, wenn man halt dann weiß, unter was für schwierigen Bedingungen die Platte aufgenommen wurde, trübt es natürlich auch die Stimmung dann wieder, weil die Stimmung war wohl echt richtig scheiße. Also man hat sich permanent irgendwelche Gastmusiker ins Studio geholt, damit es halt nicht so awkward wird, damit sich alle ein bisschen zusammenreißen, weil jetzt hier sozusagen Gäste anwesend sind.
Aber es gibt am Ende diesen tollen Moment bei The End, wo alle drei Gitarre zusammenspielen. Also das gibt es auch, ne? Also ja, es gibt beides.
Ja. Das spielen wir jetzt als Outro dann auf jeden Fall auch gleich noch ein.
Schön.
Die Idee hat sich bewährt. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ich mit vielen dieser frühen Sachen, die ich natürlich irgendwie auch schön finde, ist natürlich schöne Musik, aber sie haben nicht für mich diese musikalische Tiefe, die ich bei den Beatles halt in der späten Phase kenne. Und deswegen habe ich tatsächlich viele, also gerade auch viele dieser frühen Alben, also ich Beatles for Sale jetzt nie so richtig komplett mir einmal am Stück durchgehört.
Das ist schade, Paul, das solltest du nachholen. Ich glaube, dass
Beatles for Sale?
Jetzt weiß ich, Beatles for Sale finde ich super. Also die Energie ist einfach krass von
diesen ersten. Also ich glaube, von den ersten, glaube ich, Hard Day's Night, glaube ich, dann auch so meine Lieblings eigentlich. Okay. Oder Help. Also ich habe die alle schon mal gehört, aber ich hatte da nie so diesen.
Help ist schon eine ganz neue Welt für mich.
Ja, stimmt. Help geht's auch schon echt gut, wird es auch anders. Es gibt ein Interview mit Sir Paul, wo er mal gesagt hat, er hat das früher unglaublich geliebt, so als Teenager morgens im Bett zu liegen. Es ist Sonntag, du hast keine Schule und du liegst aber jetzt nur 2 Stunden im Bett und hörst Radio und hörst Rock-Pop-Songs. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder feststelle, man macht es irgendwie im Erwachsenenalter irgendwie so wenig nur noch, dass man sich einfach mal eine Stunde hinsetzt und Musik hört. Bei dir vielleicht ein bisschen
anders. Ich mache das immer wieder.
Du bist halt beruflich darauf dann angewiesen. Ich zwinge mich tatsächlich auch immer wieder dazu, mir jetzt
wirklich
eine Stunde das einmal mal zuzuhören.
Ich mache es auch gerne in der Freizeit. Also wirklich auch Musik zu hören, die jetzt nicht mit irgendeinem Job zu tun hat, sondern wirklich einfach so. Weil es einfach Spaß macht. Ja. Und mit dem Plattenteller hat man auch einfach dann so ein Zeremoniell, was man da drum noch machen kann.
Ja, absolut. Ich habe leider nur so einen super alten und nicht so guten DDR-Plattenspieler zu Hause. Der
hat auch seinen Flair.
Ja, aber der zerkratzt leider, glaube ich, halt, also ein oder zwei Platten, die ich da regelmäßig gehört habe, die waren irgendwie nicht mehr so gut danach. Und deswegen habe ich Angst, da Sachen draufzulegen auf diesen Plattenspieler. Aber genau das, was wir gerade erzählt haben, also sich in Ruhe hinsetzen, ein ganzes Album am Stück hören, gerade halt Alben, wo es durchaus wo es auch einen konzeptionellen Grund gibt, dass man das an einem Stück dann hört, können wir euch allen wirklich nur sehr, sehr nahelegen.
Unbedingt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, es ist eine gute Stelle, um ein bisschen abzusprengen. Wir hören jetzt schon, wie langsam The End hier reinklingt und akustisch hier reinwabert. Wie gesagt, bitte tut euch selbst den Gefallen, beschäftigt euch mit Musik, setzt euch hin, werdet zweifach Nerds, genau wie wir. Nehmt euch die Zeit und genießt es, nur Musik zu hören. Es ist eine der schönsten Dinge, glaube ich, die man als Mensch tun kann. Hört euch die Spotify-Playlist an zu dieser Folge, wo wir alle Songs dann nochmal geordnet, wo ihr alle Songs nochmal in der Reihenfolge, wie sie hier auftauchen, nochmal in Gänze hören könnt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach an der Stelle. Yes. Ich bin Paul, ich verabschiede mich.
Und ich bin Johannes.
Und du verabschiedest dich auch.
Ich verabschiede mich auch. Ciao.
Wunderbar. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt uns gewogen und bis bald. Tschüss.
Ciao.